Herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 197. Heute mit dabei die Samira.
Hallihallo.
Und der Imanu.
Servus.
Ja, wie immer beginnen wir natürlich mit dem Rückblick. Und der erste Kampf, auf den wir etwas mehr eingehen werden, ist der Kampf zwischen Kubrat Pulev und Hugi Fury. Das Ganze fand in der Arena Armek in Sofia statt, in Bulgarien. Und ja, Imanu, erzähl uns doch mal was zu dem Kampf.
Ja, es war im Prinzip dann ungefähr so, wie wir uns das auch in der Prognose vorgestellt haben. Also, dass da ein Pulev-Sieg am Ende dabei rauskommt. Allerdings vielleicht nicht so in der Deutlichkeit, wie es dann, ja, im Endeffekt im Ring dann zu sehen war. Es war eine sehr dominante Vorstellung von Pulev, oder sollen wir vielleicht doch besser sagen, eine sehr phlegmatische Vorstellung von Fury, der ja irgendwie den Kampf mehr oder weniger verweigert hat. Die erste Runde war noch in Ordnung, da hatte der Fury sogar noch so ein paar, sag ich mal, Momente. Dann hat er, glaube ich, in der dritten Runde einen Cut bekommen durch einen Schlag von Pulev aufs Auge. Relativ großer Cut, war auch ziemlich hart am Bluten. Und die haben in der Ringecke gesagt, dass er ja in der vierten Runde All-In gehen soll, mehr oder weniger, weil die Verletzung wohl so schlimm ist, dass man hier möglicherweise einen Abbruch befürchtet. Und dann ist er in der vierten Runde sehr aggressiv gewesen, war wirklich sehr aggressiv, also er kann aggressiv boxen, das hat er in der Runde auf jeden Fall gezeigt, hatte den Pulev sogar einmal angebimmelt, der war da wirklich auch gut stunt, hat dann auch versucht nachzusetzen, aber ja, Pulev hat es weggelächelt, hat dann noch 3-4 gute Treffer kassiert, aber hat gelächelt, ist dann in den Klammermodus gegangen und hat die Situation überstanden und danach, ja, hat Fury kaum noch was gemacht. Ich weiß nicht, ob er sich da müde geschlagen hat, vielleicht so ein Chen-Briggs-Syndrom, der ja auch immer nach 3-4 Punches dann irgendwie, ja, gefühlt tot ist. Keine Ahnung, von Fury kam auf jeden Fall kaum noch was, dann so ab der 5., 6. Runde. Sicherlich auch natürlich durch den Cut vielleicht ein bisschen gehandicapt, aber der war dann eigentlich so nach 6-7 Runden kein Faktor mehr. Da kam auch nicht mehr viel dazu auf das Auge. Also Pulev hat jetzt auch nicht so viel gemacht und so viel aufs Auge getroffen, auf die Verletzung getroffen, dass da irgendwie die noch weiter aufgegangen ist oder wie auch immer. War eigentlich nach 6-7 Runden wieder in Ordnung. Das Auge war jetzt nicht ganz so schlimm. Hat nicht mehr so hart geblutet und trotzdem kam von Fury da zu wenig. Also Pulev hatte natürlich jetzt auch keine Gala-Vorstellung abgerufen, aber hat halt so viel gemacht, um die Runden zu kontrollieren und zu dominieren. Und hat am Ende des Tages dann einen klaren Punktsieg eingefahren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie die Scorecards ganz genau ausgesehen haben, aber es müsste irgendwie, ich glaube, im 118-109 Bereich oder so gewesen sein. Und das war auch völlig verdient. Also Fury hat vielleicht 2 Runden gewonnen. Vielleicht kann man ihm die erste geben und dann die vierte, wo er halt aggressiv rauskam. Weil man befürchtet, dass da vielleicht abgebrochen wird wegen der Augenverletzung, wo man dann wirklich ja was probiert hat. Und ja, war auch erfolgreich damit, wie gesagt, genau. Wenn man öfter so eine Runde eingelegt hätte wie in der vierten, hätte er den Pulev ja möglicherweise sogar besiegen können. Aber hat er nicht getan. Er war phlegmatisch, hat den Kampf mehr oder weniger verweigert. Ab Runde 4 spätestens und ja, dementsprechend verdienter Sieg für Pulev. Und klarer Punktsieg. Ja, und für Fury muss man dann schon sagen, nach dem Kampf, nach der Vorstellung, ja, sollte er sich von jeglichen Ambitionen im Schwergewicht distanzieren, weil das ist eine Leistung gewesen, wo man wirklich ja, nichts in den Top 10 oder auch, ich weiß nicht, nicht mal in den Top 20 irgendwas verloren hat. Das ist einfach nichts gewesen. Einfach gar nichts. Also so in einem Eliminator aufzutreten, wenn man weiß, auch nach der 9., 10. Runde, man liegt hoffnungslos hinten nach Punkten, warum kann man denn nicht irgendwas mal versuchen? Ist mir ein Rätsel. Also wie auch gegen Parker schon. Ich meine, da war er ja noch relativ gut sogar. Also im Vergleich zu gegen Pulev. Aber auch da hat er den Kampf versucht zu vermeiden. und hat jegliches Risiko gescheut. Wenn Parker kam, ist er immer nur weggelaufen, immer nur den Jab gebracht und hat versucht dann irgendwie den Infight zu clinchen. Hat nicht einmal irgendwie versucht, richtig zurückzuschlagen. Da war auch schon Risikominimierung, aber da hat er es noch besser gemacht, zumindest in der Defensive, jetzt gegen Pulev. Also absoluter Wahnsinn, ganz schwache Vorstellung von ihm. Und Pulev, ja, mit dem, was man erwarten konnte, er hat ein gutes Auge gehabt, einen guten Jab, hat dann auch noch ab und zu mal einen Powerpunch gelandet, womit scoren konnte, ist noch zum Körper gegangen, war eine gute Leistung, aber halt auch gegen den Gegner, der einfach nur phlegmatisch war und nichts gemacht hat, also von daher ist das auch nicht allzu hoch zu bewerten, aber er war besser und hat verdient gewonnen, ja. Bin mal gespannt, was dann jetzt passiert. Ich denke, Pulev hat dann wahrscheinlich jetzt Anfang des Jahres noch einen großen Kampf in Aussicht. Ich denke mal, dass es dann möglicherweise zum Duell mit Joshua kommen könnte. Das war ja sowieso schon mal in Mache. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Kampf dann noch kommt. Ja, und für Fury ist der Zug abgefahren, würde ich sagen. Ich weiß nicht, da kann er vielleicht noch ein paar britische Duelle machen. Vielleicht kann er dann, wenn jetzt Chisora gegen White kämpft, ne, da kann man davon ausgehen, dass White das wahrscheinlich der gewinnen wird. Chisora ist ja auch schon ziemlich durch, auch wenn er jetzt da gewonnen hat letztens seinen Kampf, aber ja, das wird dann wieder eine Niederlage wahrscheinlich werden. Vielleicht kann dann Hugo Fury nochmal gegen Chisora boxen oder so. Die beiden mal gegeneinander fighten, das könnte man vielleicht noch irgendwie vermarkten, das Verliererduell, die beiden gegeneinander und der Sieger, für den geht es dann nochmal vielleicht doch irgendwie weiter, vielleicht mit einem etwas größeren Kampf. So ein Briten-Duellen untereinander, aber ja, ich denke, für einen WM-Kampf wird der Fury nicht mehr sehen. Und ja, Pulev kann er mal abcashen, vielleicht gegen Joshua, wird er natürlich auch schwer K.O. gehen, aber so könnten die Karriereschritte dann von beiden weitergehen und ich denke, mehr braucht man dann auch gar nicht mehr zum Kampf zu sagen. Oder will die Samira dazu noch was hinzufügen?
Ja, man kann ja nochmal die Punkturteile nennen. Ja. Einmal 117 zu 111, einmal 118, 110, einmal 115, 113, was sehr knapp wertet ist. Ich habe auch 118, 110 den Kampf gewertet und nur zwei Runden gewonnen, die erste und die achte. Ja, ansonsten natürlich gute Vorstellung von Pulev, wobei man sagen muss, dass ich echt Schwierigkeiten hatte, den Kampf mit Freude zu verfolgen, sagen wir mal so, weil das war schon eine echte Clinch-Partie, ne? Also Pulev ist echt so der Clinch-King, so. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber es ist halt, okay, Fury ist natürlich auch mit seinem Kopf nach vorne, manchmal hat es natürlich auch provoziert so teilweise, aber das war ja so ein Gehänge zwischen den beiden oftmals, wo man dachte, oh Gott, Leute, box doch endlich mal, ne? Also die lagen sich ja so oft in den Armen, da dachte ich mir, als Punktrichter hätte man da auch mal irgendwie den einen oder anderen verwarnen können, so. Also mir war das ein bisschen zu viel, so. Ich hätte ein bisschen mehr Boxen sehen wollen, aber ansonsten, ja, von Julia enttäuscht so von seiner Leistung. Pulev hat gewonnen, wie wir, ja, so vorhergesagt haben, die Lobby war dann doch bei Pulev, wobei er hatte auch nicht so viele Probleme. Also Fury hat echt kaum was gezeigt. So klar, die Verletzung hat ihn natürlich recht irritiert, aber trotzdem, also da kam echt fast viel, viel, viel zu wenig, leider.
Ja, wahrscheinlich auch insgesamt ein Kampf, der die Leute ja, ein bisschen gelangweilt hat, kann man das vielleicht so sagen.
Ja, vielleicht, ja, wegen dem Gehänge, wegen dem Clinchen, ne, zu viel einfach.
Ja. Ja, und wie es dann weitergeht, wird man sehen. Ich meine, Fury ist noch jung, aber ich denke, die Art, wie er boxt, oh, weiß ich nicht, wird die Massen einfach nicht begeistern können und ich denke, oh, da wird es schwierig werden und wie gesagt, wie Manu schon sagte, so ein Duell gegen Chisora oder sowas, sicherlich denkbar auf irgendeiner anderen Undercarter in England, aber so ein großer Pay-Per-View-Kämpfer oder großer DAZN-Kämpfer wird er wohl nicht mehr werden. Und Pulev, ja, sicherlich, ich meine, ist immer noch so mit das Beste vom Rest im Schwergewicht, abgesehen jetzt von den Superstars. Und dann, ja, mal schauen, wie er dann vielleicht aussehen wird gegen jemanden, ja, aus der Weltspitze. So Joshua oder so. Schauen wir mal. Dann gab es noch einen Kampf, der ja für uns in Deutschland von relativ großem Interesse war, wo wir ja auch nicht, eigentlich nicht auf den richtigen Sieger getippt hatten. Oder Samira?
Nee, ich auf jeden Fall nicht. Bei euch weiß ich nicht mehr so genau. Aber
nee,
ja.
Ja, wir auch nicht.
Okay, keiner. Ja. Ja, wir hatten uns auf Kelling festgelegt. Aber ich wegen der Physis. Die konnte er aber irgendwie nicht so richtig am Anfang des Fights, sagen wir mal so, bis zur siebten Runde rüberbringen, weil er irgendwie, weiß nicht, was Taktik war. Auf jeden Fall war es nicht gut, den Böse nach vorne kommen zu lassen, den Kampf zu machen und dann eigentlich sich hinter seiner Doppeldeckung, die aber diesmal auch gar nicht so gut war, da kam auch einiges durch, zu verstecken und einfach viel zu wenig zu machen. Also bis zur siebten Runde hat Böse alles klar gewonnen bei mir und ab der achten hat bei mir Kölling halt die Runden geholt, aber das war halt zu wenig. Ich habe 115-113 Böse den Kampf gewertet. Ich glaube, ja, ein Punktrichter hat es auch so gesehen. Ein anderer hat 118-111 und der letzte 116-113 gewertet. Also, ja, ein bisschen gehen die Urteile auseinander, aber auf jeden Fall haben alle den richtigen Sieger gesehen. Ja, also Böse hat es gut gemacht, muss man sagen. Also, hat sich da anscheinend im Vorfeld dann doch nicht so beeindrucken lassen von diesen, ja, weiß ich nicht, Provokationen von der Böse-Seite. Und Kelling ist einfach viel zu spät in den Kampf gekommen und war viel zu passiv. Also er hätte echt von Anfang an den Kampf suchen müssen, nach vorne gehen müssen. Das war, glaube ich, irgendwie die falsche Taktik, so lange so passiv zu sein. Und ja, ich war auch von der Doppeldeckung enttäuscht, weil da kam einfach zu viel durch. Die war nicht so, das war nicht die Berliner Mauer, wie man das so immer gesagt hat, die irgendwie einiges abgehalten hat. Also das war irgendwie nicht Köllings Tag, ich weiß nicht. Irgendwie, es war nicht seine beste Performance, würde ich sagen. Wobei es natürlich trotzdem ein unterhaltsamer Kampf so war, weil es am Ende ja dann doch recht eng wurde, weil er halt in der letzten Hälfte dann in den Kampf kam. Aber im Endeffekt gerechtfertigt gewonnen und ja, hat eine gute Leistung geboten. War ein ansehnliches Duell. Kölling hat, glaube ich, nach dem Kampf noch gesagt, dass er gerne ein Rematch hätte, wobei ich nicht glaube, dass es dazu kommt, weil auch wenn 115-113 vielleicht sich eng anhört oder eng ist, aber irgendwie, ja, ich glaube, Büsel hat jetzt größere Pläne und er will jetzt auch größere Kämpfe mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Und warum sollte er dann nochmal ein Schallduell machen gegen Kölling? Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann nochmal dazu kommt. Und ja, also man hat auch gesehen, dass Kühne, sein Trainer, also der Trainer von Kölling, ein bisschen unzufrieden war nach dem Kampf, so im Interview, war nicht so gut gelaunt. So, das war auch nicht unbedingt, glaube ich, das, was er sich da so gewünscht hat. Und auch wenn er irgendwie probiert hat, seinen Boxer ein bisschen anzutreiben, hat halt erst recht spät funktioniert. So, ja. Gerade für Kölling, aber tja, so ist es halt. Büsel war der bessere Mann und hat gewonnen. Gucken, was als nächstes kommt.
Das ist eine gute Frage, ne? Also, weil große Namen nehmen die ja von SAS schon irgendwie seit Jahren in den Mund, aber bis jetzt ist ja auch noch nicht so viel passiert da Richtung ja, Weltspitze. Mal schauen, aber nicht. Mich, ja, was da noch kommt, weil die haben ja immer alle möglichen Namen schon in den Mund genommen und man will dies und jenes. Aber so richtig gewagt hat man noch nicht so viel mit Bösel und ja, das hat sicherlich auch so Gründe. Ja, die Frage ist halt, ja.
Noch mal das, eigentlich könnte er auch noch mal gegen Karo Murat boxen, ne? Das würde theoretisch auch noch im Raum stehen, ne? So ein Rematch.
Ja.
Irgendwie. Also wenn man jetzt so ein deutsches Duell machen wollen würde, aber er redet ja schon von WM-Kampf und so, deswegen glaube ich, die vielleicht dann doch nach vorne preschen wollen, aber dann wird es halt auch ein bisschen gefährlicher. Ein bisschen ist gut, ne? Also wird ja gefährlicher.
Ja, ja, vor allem, was da im Light Heavyweight rumläuft, ist ja nicht allzu schwach da in der Spitze und da tue ich mich auch schwer, da Bösel da gegen irgendwen von den wenigen Spitzenleuten ja, gewinnen zu sehen, aber weiß nicht, so ein Duell gegen Murat, ein Rückkampf wäre vielleicht schon Ja, so das Schickste eigentlich, was man machen könnte, ne? So zumindest im deutschen Bereich. Und ja, ob das jetzt möglich ist, da irgendwie um eine WM zu kämpfen, ob man da wirklich so viel mehr Geld verdient, ich weiß nicht. Oder ob man ihn da weitermelkt im MDR gegen Murat vielleicht nochmal und dann noch gegen andere Leute. Ob das nicht im Grunde genauso viel Geld einfährt. Wird man sehen, wie da die Konstellation ist bei den Weltverbänden, und dann wird man wahrscheinlich das Lukrativste machen. Ne? Ja, sonst auf der Undercard, Roman Fress gewann UD gegen Björn Blaschke, Ramona Kühne gewann gegen Silvia Maxim, auch nach Punkten. Ansonsten, ja, gewannen alle Undercard-Kämpfer einigermaßen souverän nach Punkten. Ansonsten gab es hier auch vielleicht noch eine erwähnenswerte Veranstaltung in der Lakefront Arena in New Orleans, Louisiana. Kämpfte Regis Prograis, gewann nach Punkten gegen Terry Flanagan. Sehr eindeutig. Und ja, noch erwähnenswert ist Ivan Baranchik, kämpfte gegen Anthony Yeet und gewann durch Aufgabe in Runde 7. Auch eine Sauerland-Libella-Co-Produktion gewesen, das Ganze. Ja, dann kommen wir einfach mal zu der Vorschau. Und da ist jetzt am 10.11. im UIC-Pavillon in Chicago ein sehr ausgeglichener Kampf. Christoph Glowacki kämpft gegen Maxim Vlasov-Imanu. Die Wettanbieter sehen den Kampf ja sehr, sehr ausgeglichen. Siehst du es auch so? Vermutlich schon.
Ja, das ist auf jeden Fall. Hatte mich vergessen zu entmuten. Sorry dafür. Ist eine enge Ansetzung. Also im ersten Augenblick, wo ich den Kampf oder die Kampfansetzung mitbekommen habe, habe ich gedacht, Glowacki müsste das eigentlich ziemlich easy regeln, weil er hat ja im Prinzip nur gegen Usyk verloren bisher. Ne? So. Und von daher auch schon ein paar richtig gute Namen im Rekord. Unter anderem Marco Huck durch K.O. vorzeitig besiegt. Und da sollte man ja schon eigentlich davon ausgehen, dass der Glowacki den Kampf auf jeden Fall, naja, zumindest als Favorit betritt oder bestreitet. Aber im Endeffekt ist es nicht so. Im Endeffekt haben wir einen ausgeglichenen Kampf, was die Buchmacher genau 1,83 sehen, 50-50. Wobei man sagen muss, was ich sogar krass finde, wo die Wettquoten reingekommen sind, war es 1,57 zu 2,25 pro Glowacki. Also die haben ihn als Favoriten gehabt, aber mittlerweile hat sich der Markt auf 1,83 zu 1,3 angepasst. Das heißt, die meisten Leute wetten auf den Vlasov. Und ich habe mir den guten Mann dann jetzt mal genauer angeguckt, mal zwei Kämpfchen angeschaut von ihm, und zwar einmal die Niederlage gegen Gilberto Ramirez und sein Sieg gegen Duro Dolla. Das war der letzte Kampf, den er hatte. Man muss ja sagen, also er ist schon überfordert, wenn er gegen Weltspitzeleute boxt. Ich meine, gut, gegen Ramirez, das ist natürlich auch schon wieder 3 Jahre her. Darf man natürlich nicht vergessen, das war 2015. Kann natürlich immer in der Entwicklung was passieren bei Boxern. Siehe zum Beispiel Deontay Wilder, der sich da auch in den letzten Jahren wirklich auch gesteigert hat, der am Anfang wirklich nur ein Hau drauf war und mittlerweile doch schon ein sehr, sehr starker Boxer ist und sich in vielen Bereichen verbessern konnte. Deswegen 3 Jahre im Boxen kann viel sein, da kann man sich viel entwickeln, und von daher kann man natürlich jetzt auch nicht immer solche Niederlagen nur zur Debatte ziehen, die schon so lange her sind, oder auch die Niederlage gegen Chilemba, die er hatte, das war 2011, das ist halt 7 Jahre zurück. Und die Frage ist halt, was haben diese Niederlagen heute noch für eine Aussagekraft, was Vlasov betrifft. Ich habe, wie gesagt, wenig Kämpfe von ihm gesehen, jetzt nur die 2 komplett. Den Rest halt nur in Highlights, ab und zu mal ein bisschen reingeguckt. In Shakiev zum Beispiel hat er dann noch gewonnen, den kennt man, aber auch bei ihm weiß man, ja, dass Shakir halt auch nur ein Hype war, ne, der Kondition für zwei Runden hatte. Von daher, er hat Siege gegen Shakir und Duro Dollar. Das sind die beiden besten Wins in seinem Rekord, würde ich sagen. Ansonsten findet man da eigentlich im Endeffekt nur durchschnittliche Boxer. Und selbst die Shakirs und Durodollar leben halt von Upset-Siegen, die sie in ihrer Karriere geschafft haben. Durodollar hat ja zum Beispiel mal den Kudryashov ausgenockt im ersten Kampf, im zweiten ist er dann selbst K.O. gegangen. Das sind halt so Sachen, die sind nicht aussagekräftig und Blasov hat im Endeffekt, man muss es ganz ehrlich sein, noch keinen Mann von Qualität besiegt. Er hat zwar schon mit Qualität im Ring gestanden, aber da hat er halt leider zweimal verloren. Einmal klar gegen Ramirez, einmal klar nach Punkten gegen Jemba und Glowacki. Ja, aber muss man sagen, er hat schon mehr Qualität vorzuweisen. Er hat einen Cunningham geschlagen, hat einen Marco Huck geschlagen. Er hat einen Radchenko geschlagen, der auch durchaus talentiert ist und verloren im Prinzip nur gegen Usyk und erst nun mal die absolute Crème de la Crème, und so schlecht hat er gegen Usyk teilweise gar nicht ausgesehen. Hat er schon ganz gut gemacht eigentlich, ist natürlich klar verloren, auch verdient verloren, aber so schlecht war das nicht. Hat einen ganz guten Kampf eigentlich gemacht, finde ich, in dem Fight für die Verhältnisse, wenn man bedenkt, wie gut Usyk ist. Also für mich ist Glowacki auf jeden Fall Favorit. Natürlich ein enger Kampf, beides Top 10 Leute, Glowacki mit Tendenz eher in die Top 3, vielleicht Top 4. Und der gute Vlasov, weiß ich nicht, er muss sich halt behaupten. Das ist jetzt der erste Fight eigentlich in seiner Karriere, wo er wirklich mal ein Ausrufezeichen setzen kann, wenn er den gewinnt. Bisher hat er zweimal die Chance gehabt, gegen Chilemba einmal und einmal gegen Ramirez, zweimal keine Chance gehabt. Und jetzt kann er gucken, jetzt kann er zeigen. Er ist lange ungeschlagen jetzt, seit, wie gesagt, 3 Jahren ungeschlagen, glaube ich, 10 Kämpfe nach der letzten Niederlage gemacht. Die hat er alle gewonnen, wie gesagt, keine guten Leute da mich drunter gehabt, und jetzt hat er gegen Glowacki die Chance zu zeigen, dass er sich entwickelt hat in den letzten 3 Jahren, und das werden wir jetzt sehen, dann am Wochenende, ob er das getan hat, um das wirklich zu bewerten. Wie gesagt, habe ich diesen Mann nicht gut genug studiert, also ich habe nicht seine Karriere wirklich verfolgt, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen, aber für mich so vom Papier auf jeden Fall Glowacki schon Favorit. Ich sehe den Kampf zu 70-30 für Glowacki und würde sagen, dass er den Kampf auch am Ende des Tages gewinnt. Ob er ihn ausnocken kann, den Vlasov, ich glaube nicht. Er hat eine relativ gute Technik, deckungstechnisch auch ganz gut aufgestellt. Ich glaube nicht, dass Glowacki ihn ausnocken kann. Ich denke, das wird ein technischer Kampf. Beide werden versuchen zu scoren, versuchen eine gewisse Distanz in den Kampf zu bringen, einen Jab zu bringen. Vlasov hat natürlich auch technische Möglichkeiten, deswegen wird der Kampf auch knapp. Ich glaube nicht, dass das richtig eindeutig wird, also dass da einer 120 oder 80 gewinnt, denke ich nicht. Ich denke aber, dass es über die volle Distanz geht, dass wir einen relativ engen Fight sehen, aber den Glowacki am Ende dann entscheidet oder entscheiden wird. So mit 115 oder 13, so vielleicht eine Split Decision, möglicherweise eine MD oder sowas, kann sehr eng werden. Aber am Ende gewinnt meiner Meinung nach Glowacki, weil er eben schon die besseren Leute geboxt und auch teilweise besiegt hat. Er weiß, wie man in solchen Kämpfen sich verhalten muss. Auch so ein Duell mit Usyk, ich denke, dass ihn das sogar weitergebracht hat. So einer Niederlage kann man viel lernen. Und er wird am Ende knapp gewinnen nach Punkten, ist mein Tipp.
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, weiß ich nicht, dass Vlasov den Kampf da dominiert, weil um Glowacki da zu besiegen, muss er wenn schon, denke ich, eindeutig, weil Glowacki hat ja schon häufiger in den USA geboxt und in Chicago leben ja auch nicht unbedingt wenig Leute, die eigentlich aus Polen kommen. Und ich weiß nicht, ich sehe da jetzt nicht so den Heimvorteil für Vlasov. Das ist, also Heimboxer ist da eindeutig Glowacki. Und ich denke, selbst wenn es sehr, sehr eng wird oder vielleicht minimalen Vorteilen für Vlasov, dass Glowacki dann ja wahrscheinlich schon das Urteil bekommen würde, im Zweifelsfall. Von daher würde ich auch eher mit Glowacki gehen. Aber es ist auf jeden Fall so von der Ansetzung ein enges Ding und auf jeden Fall sehr interessant. Was aber auch sehr, sehr interessant ist, ist der zweite Kampf im Schwergewicht, zumindest ja, für Fans von Meryz Brides, der doch eigentlich immer sehr, sehr ansehnliche Kämpfe liefert. Samira, siehst du da irgendeine Chance für Noel Gevor, Maris Bridis zumindest zu ärgern?
Ja, im Cruisergewicht. Wir sind ja noch im Cruiser. Ja, ehrlich gesagt sehe ich da nicht so große Chancen für Gevor, weil ja, Bride ist die Nummer 2 im Cruiserweight und nach Usyk. Und ja, man hat den Usyk-Kampf auch noch so im Kopf als, ja, als letzten krassen Kampf sozusagen. Ja, und bei Noel Gevor, der hat mehr als ein Jahr nicht geboxt, war ein bisschen raus, hat jetzt auch nicht unbedingt so Schlagkraft, dass er da irgendwie jemanden beeindrucken könnte oder Bridis beeindrucken könnte. Von daher, ja, Bridis ist jetzt auch nicht der Knockouter, aber hat auf jeden Fall eine höhere K.O.-Quote. Aber ich denke mal, der Kampf ist schon eigentlich ganz klar. Also es würde mich sehr, sehr überraschen, wenn Gevor da irgendeine Chance hat, ehrlich gesagt. Also klar, er kann da ein bisschen mithalten. Ich glaube, der Kampf kann auch gut über die Distanz gehen. Er wird bestimmt auch 12 Runden nach Punkten dann entschieden werden. Aber die Punkte werden sehr klar für Bridis dann sein, denke ich. Weil erstmal, okay, man kann natürlich Noel Gevor anrechnen, dass er im Endeffekt noch keine Niederlage hat, weil er ja gegen Blodacek eigentlich den Kampf gewonnen hat, auch wenn er da ein bisschen beschissen wurde. Das war auch eigentlich sein bester Kampf so bis jetzt, aber Bridis ist dann halt doch nochmal eine andere Hausnummer und ich sehe da wirklich, ja, der Kampf ist von Anfang an klar, also ich sehe da echt null Spannung. Also ich kann mir dann so, das ist so ein Kampf, der halt nicht auf Augenhöhe ist und ich glaube auch nicht, dass Gevor sich da viele Runden sichern kann. War vielleicht so, aber er wird da am Ende sehr klare Punktniederlage einfahren müssen und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, so einen Kampf überhaupt zu machen für ihn oder für seine Karriere jetzt direkt so, ich weiß nicht. Das sieht da immer nicht so viel Sinn bei sowas, wenn man da auf einmal so nach den Sternen greift, sagen wir so, ne? Klar, die Boxer sagen immer, ja, willst dann ja mal versuchen gegen die Besten und gegen die Weltmeister oder halt die Top-Leute, weiß nicht, kämpfen, Top 3 oder so, aber weiß ich nicht, wenn man da irgendwie so 10% Chance hat, dann hat es für mich nicht so viel Sinn und ich glaube, er hat sich ja auch irgendwie jetzt wieder umgenannt und trainiert auch nicht mehr bei Corin Gevor, sondern glaube ich jetzt in Amerika irgendwo. Da ist ein ganz neues Umfeld, neue Trainer, weiß man nicht, wie das ihm, ob das ihm gut tut oder nicht, keine Ahnung. Wird man alles sehen, aber er ist auch so lange inaktiv gewesen, also ich glaube nicht, dass, also die Vorzeichen sprechen noch mehr gegen ihn als sonst schon. Also sonst, ja, wenn er wenigstens Punch hätte, so, dann hätte er One Punch, ja, den Knockout-Chance, aber die fällt wirklich glänzlich weg. Von daher wird es nicht so spannend werden, denke ich.
Ich fürchte auch, weil er spricht einfach zu viel für Bridis eigentlich alles. Ich wüsste jetzt echt nichts, was für Noel Gevor sprechen könnte in dem Kampf. Von daher kann man ihm eigentlich nur viel Glück wünschen, so, ne?
Ja. Hört er das nicht? Nein, sonst ist es ja kein schlechter Boxer, das ist auch für deutsche Verhältnisse, aber man muss halt gucken, wer ist Maris Bridis, ne? Das ist halt das Krasse so. Also gegen den, das ist so, wie wenn sich jeder deutsche Boxer irgendwie mit Golovkin oder so vergleicht. Da kann man halt nur verlieren, so. Das ist halt leider so.
Natürlich, nichts gegen Noel Gevor, nee. Keine Frage, aber Bridis ist einfach auch ein Weltklasse-Mann im Cruisergewicht, ja. Und ja, das ist dann natürlich schon relativ großer Step-up so für ihn, ne? Dann auf einmal gegen einen Mann mit solcher Extraklasse zu kämpfen, wird eine schwere Aufgabe werden. Ja, ansonsten vielleicht noch aus deutscher Sicht ein interessanter Kampf auf der Undercard. Arthur Mann kämpft gegen Alexei Zubov. Zubov Ich kann ihn nicht wirklich einschätzen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Ja, Samira, denkst du, dass Arthur Mann da gewinnen kann oder gewinnen wird?
Ehrlich gesagt kenne ich den Gegner auch null. Ich habe den noch nie irgendwie kämpfen gesehen. Deswegen kann ich natürlich den Kampf auch schlecht einschätzen. So. Also ich kann dazu echt nicht viel sagen. Also Arthur Mann ist natürlich für deutsche Verhältnisse kann man auch sagen, ist halt ein solider Boxer so. Aber als Boxer international, ich dazu nicht so. Also ich kenne den Gegner halt wirklich null, so deswegen keine Ahnung, wie seine Chancen sind. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal Boxen gesehen habt, aber das ist auf jeden Fall ein Kampf, den kann man sich angucken, damit man den Gegner kennenlernt auch. Arthur Mann kennt man halt schon so, also in Deutschland auf jeden Fall. Halt nicht schlecht, so und so wie der Boxer, aber kommt halt immer drauf an, gegen wen man dann am Ring steht. So.
Ja. Und der Gegner finde ich auch, ich meine, der Rekord ist ansehnlich, 17 Siege, eine Niederlage. Ja, wie gut er ist, also schlecht wird er auf jeden Fall nicht sein. Von daher denke ich, wird das wahrscheinlich, wird Arthur Mann wahrscheinlich leichter Außenseiter sein, so kann man es vielleicht sagen in dem Kampf. Ja, ist auf jeden Fall ein gebürtiger Russe, der ja in Detroit lebt und die meisten seiner Kämpfe auch in den USA veranstaltet hat oder gemacht hat. Von daher würde ich auch eher sagen, dass Zubov vielleicht im Zweifel ja auch eher das Urteil bekommen könnte, aber schwer zu sagen. Hoffen wir mal, dass Arthur Mann da überzeugen kann. Ansonsten ist da auch nicht so viel Erwähnenswertes auf der Undercard, aber zumindest drei Kämpfe, die, ja, die man sich gut anschauen kann. Ansonsten kommt bitte einfach mal zur nächsten Veranstaltung in der Manchester Arena. Kämpft Alexander Usyk, der König des Cruisergewichtes, gegen Tony Bellew. Ja, irgendwie so ein Kampf natürlich. Es geht jetzt um vier Gürtel in den Kampf und ja, aber ist das wirklich ein Kampf, Imano, auf den du dich freust?
Ja, ist ein Kampf, auf den ich mich freue, und zwar aus dem Grund, weil ich endlich mal seit so langer Zeit den Bellew wieder verlieren sehe. Ich mag ihn nämlich überhaupt nicht, kann ihn überhaupt nicht ausstehen. Ich weiß gar nicht, warum. Er hat mir eigentlich gar nichts getan. Aber ich weiß es nicht. Ja, wirklich, ich kann das gar nicht beantworten, warum ich den nicht mag. Ja, wahrscheinlich, weil er so ein... Das ist so ein typischer Langweilboxer irgendwie, ne? Der ist so, der macht Trash-Talk, der hat aber kein bisschen Power, obwohl er jetzt letzter Zeit, ja, er hat David Hay vorzeitig geschlagen und der hat noch irgendeinen so anderen Typen geschlagen, der so als K.O.-Monster galt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der hieß, mein Namensgedächtnis ist nicht besonders gut, aber ihr wisst, wen ich meine, das war so ein übelstes K.O.-Monster und den hat er, glaube ich, in der ersten Runde K.O. geschlagen.
Makabu meinst du wahrscheinlich,
ja, oder? Ja, dann hat er die, genau, die hat er vorzeitig weggemacht. So, aber trotzdem, das ist ja so ein... Das ist so, der erinnert mich immer an Winky Wright, irgendwie, der Typ. So, ich weiß nicht, so, das ist irgendwie so ein Kerl, so der. Ich mag ihn überhaupt nicht anzugucken. Langweilt mich total im Ring. Dann auch noch eine große Schnauze dazu, obwohl er halt überhaupt nicht ansatzweise irgendwie richtig Schlagkraft besitzt. So, das passt alles gar nicht zueinander, diese ganze. Das ist für mich so eine. Nee, also kann ich nichts mit anfangen. Und jetzt habe ich auch noch im Vorfeld gelesen, da sind wirklich viele Prominente und Leute der Überzeugung, auch teilweise Boxer, die sagen, dass der Bellew den ausnocken kann, den Usyk. Habe ich jetzt extra im Vorfeld noch ein bisschen was gelesen? So, ja, wer war denn? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Also David Hay war auf jeden Fall der Überzeugung. Der meinte, das wäre überhaupt kein Problem. Und der Joshua hat auch gesagt, dass der Bellew da durchaus gute Chancen hat, das Ding zu gewinnen. Und da denke ich mir so, wie kann man sowas sagen? Ich meine, natürlich sind das selbst auch Briten, die da vielleicht dann so ein bisschen, ne, klar, nicht gegen ihren eigenen Mann reden, okay. Aber sowas im Vorfeld zu sagen, dass der Bellew den Usyk ausnocken kann, ja, finde ich lustig. Finde ich wirklich lustig. Und das heizt mich noch mehr auf den Keim an, ne? Dass es genau umgedreht passiert am besten. Also, ja, wie gesagt, die Kampfansetzung ist für mich halt eine Farce. Ne? Also für mich ist der Bellew ohne jede Chance. Null Chance. Gar keine. Also null. 0%. Ich wüsste nicht, wie er den Kampf gewinnen kann. Also ausnocken. Wie soll er den Usyk denn ausnocken? Also, das ist... Der Usyk kann halt auch nehmen. Er hat auch gegen Bridis ordentlich genommen. Und wenn ein Bridis den nicht fällt, dann fällt den einen Bellu schon überhaupt mal nicht. So, von daher, das ist eigentlich Quatsch. Und nach Punkten, ja, also der Usyk hat eine Workrate und eine Technik und ein Auge. Das ist ein ganz anderes Level, als Bellu hat. Natürlich, Bellu hat Beine, ist gut unterwegs. Hat auch natürlich gewisse boxerische Klasse, muss man ihm natürlich auch dann attestieren. Klar, natürlich ist er kein Obernoob. Kommt immer ein bisschen schlechter weg, als er auch ist. Aber er hat eben einen kaputten David Haye geschlagen. Muss man einfach sagen, der war einfach körperlich ein Wrack. Zweimal verletzt in den Kampf gegangen. Ja, super. Und wen sonst, wäre es auch Makambu, wenn man ganz ehrlich ist, muss man das ja auch dann, also so, wer ist das? Wen hat er denn vorher besiegt, wo man sagen kann, oh, der ist so krass. Also im Endeffekt, Bellu, ja, ist ein guter Mann auf jeden Fall, aber gegen Leute wie Usyk, also in meinen Augen absolut chancenlos. Die Frage ist natürlich jetzt, wie gewinnt Usyk den Kampf? Kann er den vorzeitig schlagen, den Bellu, oder geht das halt über die Punkte? Und wenn über die Punkte, wie hoch gewinnt er nach Punkten? Schwierig, sagen, aber Bellu hat in seiner Karriere auch schon gegen weitaus viel schlechtere Leute ganz knappe Punkturteile gehabt, wo ich sagen muss, das muss klar werden. Also ich denke mal, ausnocken nicht. Ich glaube nicht, dass der Usyk ihn ausnockt, weil Usyk ist selbst auch kein Mörderpuncher, so, ne? Der kommt über seine Workrate. Ich glaube, der Kampf ist sogar im Schwergewicht, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Und daher... Wobei, gut, Bellu kommt auch aus den unteren Gewichtsklassen. Ne? Das darf man nicht
vergessen. Ja, ich meine, es geht... Nee, es ist cool, nee, weil es, cool, genau, weil es geht ja um alle vier Titel. Ne? Ja,
stimmt, ja, hast recht. Genau. Was sollte, glaube ich, erstmal ursprünglich im Schwergewicht, glaube ich, angesetzt werden. Irgendwas war da. Aber jetzt geht es dann um die Titel. Ja, gut, okay, ist ein Cruiser. Ja, aber das ist ja... Im Endeffekt ist es auch egal, wo der Kampf ist, weil... Keine Ahnung. Es ist halt... Na gut, Bellu ist ein paar Kämpfe da gemacht im... Cruiser, Musik auch. Ja, gleiche Voraussetzungen. Ne? Ich denke, das ist dann... Ja, es ist, wie es ist. Also, der bessere Mann ist Usyk und ich denke, dass dieser den Kampf natürlich auch gewinnt und zwar über die Punkte. Ich glaube nicht, dass er den Bellu ausnockt. Ich hoffe es zwar, dass er ihn ausnocken kann. Hinten raus irgendwie Möglichkeiten dazu boxerisch hat er. Qualität der Schläge auf jeden Fall. Aber Bellu ist jetzt auch keiner, der nach den ersten Treffern so direkt die Segel streicht. Und Usyk ist ja auch so ein Typ, der halt, naja, der schlägt viel. Aber da fehlen halt auch genau wie bei Bellu die Power. So, der Bellu kann auch gut treffen. Aber da ist halt nichts dahinter halt, oder wenig. Deswegen glaube ich, dass der Kampf über die Distanz geht. Und da gewinnt natürlich der bessere Boxer. Und das ist halt von der Schlagqualität her, von der Präzision und vom Output her, der Usyk ist in allen Bereichen das bessere Auge. Auch das bessere Movement finde ich so in der Defensive auch. Ist zwar nicht untreffbar, aber nein, ist in allen Bereichen der bessere Mann. Also ich denke, es ist ein ganz klarer Punktsieg wird, so um 118, 110... Vielleicht 117, 111, also zwei, drei Runden kann der Bellu schon holen, denke ich. Aber ja, das wird es auch dann gewesen sein. Also im Endeffekt, das würde mich sehr wundern. Also wenn wir hier einen Upset sehen, also ich würde da keinen Cent drauf setzen. Gibt ja oft so Quoten, die man sieht. 1:6 hat er, glaube ich, 6er Quote. Jetzt auf dem Boxen, so dass man denkt, na, eine 6 ist vielleicht ein bisschen hoch in manchen Kämpfen. Aber hier, wenn ich Buchmacher wäre, würde ich den Kampf 1:15 ansetzen oder so. Da kann natürlich immer mal was passieren, dass sich einer verletzt oder sowas, ne? Klar, dann das muss man immer mit einrechnen in eine Quote. Aber gewinnt er denn wirklich einen von 6 Kämpfen? Wenn die jetzt 6-mal boxen und der verletzt sich jetzt nicht, der Usyk. Gewinnt der Bellu einen von 6? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht mal, dass er einen von 10 und einen von 20 gewinnt. Glaube ich nicht. Aber, ja. Aber das ist gut, das Verletzungsrisiko ist halt da. Ne? Und ich glaube, der Kampf ist wo? Ist der in England?
Ja, yeah, ja, genau.
Ja gut, deswegen ist die Quote wahrscheinlich auch nur 1:6. Wenn man den Kampf jetzt in der Heimat von Usyk ansetzt, dann kannst du 1:150 geben, die Quote oder so. Er gewinnt den nicht. Aber gut, in England, klar. Das macht die Sache natürlich dann doch wieder ein bisschen reizvoll dann, ne? Klar, wenn der Kampf eng wird, dann wird's interessant. Aber, ja gut. Er würde mich auf jeden Fall sehr wundern. Und ja, Usyk wird den Kampf klar genug gestalten, um das Urteil dann auch dort zu kriegen. Aber gut, es macht natürlich die Sache schon irgendwie spannend, ne? Dass der in England ist, der Kampf, finde ich. Vielleicht, also wenn man auf was auf Bello setzt, Jungs, dann setzt auf Bello nach Punkte. Es gibt nämlich eine Quote 15. Also wenn der Kampf nach Punkten geht und einigermaßen eng ist, dann kann man. Aber, ja. Also, nein. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht dran. Ich sage, ganz klarer Punktsieg für Usyk. Und was ist eure Meinung?
Ja, Samira, wie ist dein Tipp?
Ja, ich kann mir auch irgendwie nur schwer vorstellen, dass es ein enger Kampf wird. Also für mich ist auch Usyk der echt deutlich bessere Boxer, gerade so was so die Wendigkeit im Ring, die Beweglichkeit, so, ich weiß nicht, Bello wirkt immer so ein bisschen, oder wirkt gegen Usyk halt so ein bisschen behäbiger im Ring, einfach, das ist einfach nicht so beweglich und der wird auch nicht so schnell sein. Wird einfach Usyk nicht beeindrucken können mit gar nichts, denke ich mal. Und wenn er Glück hat, dann sichert er sich wirklich so vielleicht bis zu, sagen wir mal so, bis zu 4 Runden, weil Usyk manchmal am Anfang auch ein bisschen nicht so viel macht und ein bisschen guckt und sich seine Gegner ausliest, so, dann ist er manchmal auch nicht so krass aktiv direkt von der ersten Sekunde an. Kann er sich schon so bis zu 4 Runden sichern, vielleicht der Bello, aber nee, das wird die restlichen Runden gehen alle ganz klar an Usyk und ich würde auch eher nicht von einem vorzeitigen Ende ausgehen. Also es ist nicht ausgeschlossen, aber ja, glaube eher nicht. Also ist Usyk jetzt auch nicht so unbedingt dafür bekannt. Ja, Bello. Also kein schlechter Mann, aber Usyk ist einfach zu stark so als Gegner und deswegen, also ich kann es mir echt überhaupt nicht vorstellen, dass der irgendwie den Kampf gewinnt, also auf jeden Fall nicht mit normalen Mitteln, so, keine Ahnung. Also das müsste ja sowas von einem Heimvorteil sein, irgendwie da Manchester. Nee, also ich gehe ganz klar auch mit Usyk und ein recht klares Punkturteil auf jeden Fall.
Ja, ich denke auch, das ist das Wahrscheinlichste, was kommen könnte. Ich meine, klar, können wir auch vorstellen, dass Usyk das irgendwie so in den mittleren oder hinteren Runden vorzeitig gewinnt, aber man kann einfach nicht auf Bello setzen im Kampf, weil es gibt einfach nichts, was für ihn spricht. Aber schauen wir mal, in England hat es ja schon einige kuriose Dinge gegeben, wer weiß, was da so passiert. Es ist auf jeden Fall ein Kampf, wo der Sieger, der wahrscheinlich Usyk heißen wird, aber ne, ich denke, das läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass man da halt dann Usyk irgendwann mal im Schwergewicht dann gegen Joshua oder Wilder oder so sehen wird, weil es wird auf jeden Fall ein Kampf sein, ja, in dem, ja, wo man zumindest ja, den Usyk auch noch bekannter macht in England oder weltweit und wenn er da überzeugt, kann man ihn auf jeden Fall auch problemlos gegen Joshua stellen und dann wird man sehen, was passiert oder ob es dann auch überhaupt dazu kommt. Samstag sind wir auf jeden Fall ein wenig schlauer. Gut, dann gehen wir ein Wochenende weiter und da ist ein Kampf in Oklahoma City. Morris Hooker kämpft gegen Alex Saucedo, das ist ja ein Kampf zweier ungeschlagener Boxer, ist auf jeden Fall ja auch sehenswert. Ansonsten kann man vielleicht auch noch ein weiteres Event in den USA erwähnen. Jerrell Miller kämpft gegen den ungeschlagenen Bogdan Dinu. Ja, ist auch ein Mann, der jetzt noch nicht so viele namhafte Gegner im Rekord hat. Aber auf jeden Fall ein netter Gegner für Jerrell Miller. Da sollte Jerrell Miller eigentlich als Sieger hervorgehen. Ansonsten gibt es vielleicht noch ein Event in Deutschland, auf das wir nochmal eingehen sollten, Samira. Robin Krasnicki oder Haxi Krasnicki, wie er eigentlich heißt oder wie er früher hieß, kämpft gegen Stefan Hertel. Siehst du oder wen siehst du denn da gewinnen?
Ja, die Boxen in Dessau. Und Ich würde mich auf was Niki festlegen, auch wenn er seine letzte Niederlage gegen Abraham eingefahren hat, wo Abraham halt sehr gut drauf war, so. Aber Abraham ist halt auch ein bisschen anderes Kaliber noch als Stefan Hertel, beziehungsweise Boxauer hat ein ganz anderes Stil. Natürlich auch schon eine Weile her. Dann hat man noch seinen Kampf gegen Jürgen Doberstein vielleicht in Erinnerung, der war davor. Da hat er echt eine krasse Leistung, eine extreme Workrate oder beide Kämpfe eigentlich in den Tag gelegt. Das war eine richtige Schlacht so. Also wenn er die Form so aus diesem Doberstein-Kampf den Hertel-Kampf bringen würde, dann würde es sehr schlecht für Hertel aussehen, glaube ich, weil er einfach Hertel überrennen würde, so ein bisschen, glaube ich, dann seiner Workrate. Wobei er natürlich danach auch so ein paar Aufbaukämpfe gemacht hat gegen Gegner, die jetzt nicht irgendwie besonders toll sind, hier Grafka und dann weltbekannt. Ja, also die letzten zwei Kämpfe von ihm nach Abraham waren jetzt nichts Großartiges, aber Hertel ist halt auch, er ist halt ein guter Techniker, so hat halt ist null bekannt für seinen Punch, so, also da muss man keine Angst haben, dass man da irgendwie vorzeitig K.O. geht. Zuletzt seine letzte Niederlage war gegen Adam Deines, sieht halt auch nicht so gut aus. Ja, hatte danach dann halt auch noch ein paar Aufbaukämpfe. Ja, aber ich glaube, der bessere Techniker ist vermutlich sogar Hertel. So, sagen wir mal so, der feinere Techniker, würde ich vielleicht sogar sagen. Aber die Physis und diese extreme Workrate bringt auf jeden Fall Krasniqi eher mit. Wenn er in Topform ist, wenn ich ihn jetzt wie wirklich wie aus dem Doberstein-Kampf irgendwie jetzt in Erinnerung habe und auch diese Leistung als Maßstab nehme, dann sollte er den Kampf eigentlich nach Punkten gewinnen, aber vielleicht auch nicht unbedingt so ganz klar. Also ich glaube, es könnte schon ein bisschen engeres Urteil sein, weil Hertel halt auch sich halt auch ein paar Punkte Runden bestimmt sichern, weil er halt technisch nicht schlecht ist, ganz gut ausgebildet so. Niki, ja, ist jetzt auch nicht so der mit dem harten, härtesten Schlag. Deswegen, ja, glaube ich auf jeden Fall, dass es über die Runden gehen wird. Aber ja, recht klares Urteil für Krasniqi. Vielleicht ein bisschen enger so, aber dennoch würde ich mit Krasniqi gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht. Also vielleicht überschätze ich den jetzt auch, weil ich irgendwie aus dem Obersteinkampf noch irgendwie so im Kopf habe. Aber mal gespannt, was ihr so sagt, wenn ihr da als Favoriten wärt.
Ich finde das echt schwierig zu sagen, wer da gewinnt. Also
ja. Ja, ja, man weiß, ja, ist auch schwer, glaube ich, ja.
Ich weiß nicht, so die Niederlage gegen Abraham war ja schon eindeutig, klar. Ich meine, was natürlich auch ein Abraham, der jetzt so jenseits von Gut und Böse war. Und ja, Krasniqi, immer wenn es eigentlich gegen starke Gegner ging, kamen dann doch sehr große Probleme oder teilweise auch so ein bisschen Lethargie. Und Hertel hat auch irgendwie so, wiegt auch so ein bisschen lethargisch, also weiß ich nicht. Also, das ist schwierig. Also
könnte eng werden.
Ja, also nach Punkten, ich denke auch, dass es auf jeden Fall eng werden kann. Ich meine, Hertel tut mir einfach, er macht für mich, für meine Begriffe, einfach viel zu wenig im Ring oder so ein bisschen lethargisch. Der bessere Boxer, wie du schon sagst, ist er wahrscheinlich schon, aber wird er auch die Workrate an den Tag legen, die notwendig ist, um den Kampf zu gewinnen? Ich weiß nicht. Wenn er das tut, kann er das sicherlich gewinnen, aber macht er das?
Ja, klar, wenn er das schafft mit der Workrate, dann hat er gute Chancen.
Ja, ja, und er sah halt auch, aber er sah halt auch gegen Aufbaugegner schon gar nicht mehr so gut aus. Ich weiß nicht, also oh, schwierig, schwierig, schwierig. Enges Ding. Ich würde auf jeden Fall irgendwie so, keine Ahnung, Punktzettel kann man wahrscheinlich schon ausfüllen, irgendwie 116, 112 oder so für irgendeinen. Keine Ahnung, sagen wir mal 115, 113 für Krasniqi, würde ich jetzt so tippen. So enges Ding, aber knapp für Krasniqi. Ja.
Sagt ihr Manu?
Ja, was sagt ihr Manu?
Deine Meinung?
Ah, müsste schon der Krasniqi machen, ne? Weil, man muss ganz ehrlich sein, Krasniqi, wenn er seine Karriere verloren hat, hat er auch wirklich nur gegen die absoluten Macher verloren, ne? Also gegen Jürgen Brämer zu verlieren, ist jetzt keine Schande. Gegen einen Nathan Cleverley zu verlieren in England nach Punkten ist jetzt auch keine Schande. Und gegen Arthur Abraham zu verlieren ist auch keine Schande, sage ich mal, wenn man bedenkt, was für Voraussetzungen ein Krasniqi ohne Power hat. Ne? Abraham weiß man ja auch, der hat sich immer in seiner Karriere nur gegen Gegner eingekackt, wie Kyle Forge oder gegen irgendwelche anderen, die hauen konnten. Dann hat er nichts gemacht, dann war er lethargisch, hat er Angst gehabt. Ne? Wenn er erste Hand mal eingeschlagen hat, dann hinter seiner Doppeldeckung die 36 Minuten verbracht und hat nichts mehr gemacht, weil er Angst hatte, getroffen zu werden. Ich glaube, Miranda war der einzige Kampf, wo er mal ein bisschen mitgebrawlt hat. Und seit dem Kampf hat er nie wieder was gemacht gegen Leute, die schlagen konnten. Und klar, gegen Krasniqi sah Abraham plötzlich aus wie ein junger Gott, weil er da halt nichts befürchten musste, weil Krasniqi halt nichts in den Händen hat. So, dann blüht ein Mann wie Abraham natürlich auf und kann befreit boxen und dann ist er dann natürlich auch besser als ein Krasniqi. Von daher sind die drei Niederlagen ja standardgemäß, aber gegen die drei hätte der gute Hertel wäre wahrscheinlich schwer K.O. gegangen. So, Krasniqi ist gegen die drei aber nicht K.O. gegangen, beziehungsweise zumindest nicht gegen Abraham und auch nicht gegen Cleverley. Und ich glaube, gegen Brämer war es, glaube ich, auch nur ein Sitzenbleiben, ne? Auch kein K.O. Also Krasniqi ist schon kein Boxer, der da irgendwie ja, sich vor irgendwas drückt oder so. Ne? Er nimmt die Duelle halt alle an, er boxt seinen Stil so und hat auch gegen Abraham offensiv geboxt. Natürlich hat er nichts in den Händen, er kann halt nicht hörten oder so, ne? Er kann ihn nicht anbimmeln. Aber ein Hertel, ja, ist halt gar nichts. Natürlich hat er eine gute Technik und so, alles schön und gut, aber der Hertel ist halt, ja, das Gegenteil von Hertel. Weichel müsste der eher. Stefan Weichel, das wird der richtige Name wahrscheinlich. Ja, also keine Ahnung, was ich davon halten soll. Er hat schon gegen Adam Deines nach Punkten verloren und wenn du gegen Adam Deines nach Punkten verlierst, sorry, dann verlierst du auch gegen Krasniqi nach Punkten. So einfach ist das. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Er hat noch nichts gezeigt, der Hertel, in seiner Profilaufbahn. Absolut nicht. Und Robin hat zumindest mal gegen anständige Gegner im Ring gestanden, ist mit denen nach Punkten gegangen. Zumindest das. Und das hat der Hertel nicht mal. Also hat keine Kampferfahrung in den Profis, hat keine guten Leute vor den Fäusten gehabt, verliert gegen Adam Deines. Ja, sorry. Was soll ich da erwarten? Also ja. Der ist für mich Außenseiter in dem Kampf. Wettquoten würde ich so 1-5 sehen. Würde ich machen für Krasniqi, ist für mich schon Favorit, 80-20 Kampf.
So klar, wow.
Ja, finde ich schon. Ja, natürlich, ihr habt schon recht, klar, da hat der Krasniqi auch
ja, aber ich weiß nicht, der sieht gut aus, so vom Körper her und so, er macht was her, aber so wirklich die Leistung im Ring zeigt er auch nie, ne? Also ich weiß nicht, also das ist alles so.
Er hat auch noch keinen Topmann geboxt.
Nein, ne? Geboxt schon, aber nicht.
Ja, geschlagen meine ich.
Aber war eigentlich immer chancenlos, so.
Naja, klar, genau. Ja, nur das ist halt meistens der Unterschied in solchen Fights, ist meistens, wenn du die Kampferfahrung zumindest schon mal gesammelt hast, wenn du schon mal so gegen richtig krasse Leute geboxt hast, du nimmst ja auch was mit aus den Fights, du weißt halt, wie du dich zumindest verhalten musst, so, ne, und das kommt dir dann zumindest gegen Leute dann wie Hertel vielleicht wieder auch leichter vor alles, wenn du erstmal gegen so einen schweren geboxt hast und nach wieder so, das ist dann schon wieder ein ganz anderes Gefühl, dann kannst du auch mal wieder was abrufen. Also ich weiß es nicht. Natürlich wird der Kampf nach Punkten gehen. Es gibt keinen K.O. Und natürlich hat Hertel auch eine gewisse Ambition. Also er kann boxen, klar. Ist natürlich schon ein feiner Techniker und so. Und er wird auch seine Runden gewinnen. Mit Sicherheit. Es wird auch kein 120, 108. Es wird auch eng, wie er gerade gesagt hat. Aber ich denke, am Ende macht es halt die Erfahrung dann aus. Und wie gesagt, das ist ja den ersten knappen Kampf, den er in seiner Karriere hatte, gegen Deines hat er halt auch verloren. So. Und Deines ist nicht auf dem Niveau, finde ich, von Krasniqi. Also Krasniqi würde den nach Punkten schlagen, bin ich mir ziemlich sicher.
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Ich aber, auch nicht, ehrlich gesagt. Aber
echt? Okay. Nee. Ja, es ist, wie gesagt, natürlich schon nicht eindeutig der Kampf, aber ich finde schon, dass Krasniqi auf jeden Fall Favorit ist. So 80, 20, 70, 30 und den Dreh sehe ich das halt. Und ich denke, nach Punkten wird er gewinnen. 116 und 12, Krasniqi, das wäre mein Tipp. Jetzt bin ich schon ganz woanders. Hertel wird seine Momente in dem Kampf haben, er wird seine Runden auch gewinnen, aber ich glaube nicht, dass er mehr gewinnt als Krasniqi. Das würde mich sehr wundern. Aber ich würde es ihm gönnen, auf jeden Fall. Also Krasniqi ist auch so ein Modell, was ich jetzt lang genug im Sport gesehen habe. Also wenn Hertel den jetzt schlägt, dann würde ich jetzt nicht weinen.
Nein.
Aber eigentlich soll das Ding am besten Draw ausgehen, weil, keine Ahnung, ich will eigentlich beide gar nicht sehen. Also ein Hertel interessiert mich auch nicht eigentlich. Das ist auch so nicht. Also, ich meine, na klar, wenn man so als Box-Fan, so, also wenn man nur um den Faustkampf an sich, so wenn man auf Technik steht, ist das eigentlich ganz cool, solches Duell eigentlich mal anzugucken. Aber generell, ich kann damit eigentlich gar nichts anfangen mit den Zweien. Ne? Also ich bin weder Krasniqi-Fan noch Hertel-Fan, das sind alles für mich so Gestalten, die würde ich eigentlich gar nicht so gerne in Deutschland boxen sehen. Aber ja gut, die sind halt da und haben ihre Ambitionen natürlich, können beide boxen, auch wenn es keine Power-Puncher sind oder so, gehören beide nicht zur europäischen Elite, die werden wahrscheinlich auch beide nie Weltmeister. Aber haben ihre Ambitionen und von daher sollen sie gegeneinander boxen, der Sieger, für den geht es halt weiter und der Verlierer ist halt erstmal AFK. So, von daher gucken wir mal. Bin gespannt. Ich sage aber trotzdem Punkt die Krasniqi 116, 112 in dem Bereich. Vielleicht gibt es einen MD, einen SD sogar oder so, aber die Erfahrung, denke ich, wird den Unterschied machen. Und ja, gibt es denn eigentlich Wettquoten dazu? Ich habe gerade mal geguckt nebenher.
Ich habe auch keine gefunden.
Würde mich mal interessieren. Aber naja, vielleicht finden wir ja noch was dazu. Ist ja auch noch ein bisschen hin bis zum Kampf. Vielleicht kommt ja dann noch was rein die nächste Zeit. Auf jeden Fall eine coole Ansetzung, so auf deutscher Ebene. Ne, sind beide so Top, was sind das, Top 25 Leute?
Ja, wenn man großzügig ist.
Naja.
Sehr großzügig.
Also, ich finde solche Ansetzungen aber relativ, also generell ganz geil.
Das ist gut, ne? Auf jeden Fall.
Auch letztens hier den Kampf mit, haben wir eben noch besprochen, jetzt mein Namensgedächtnis ist wirklich.
Köln,
ja. Köln, genau. Genau, ja, nee, ich finde solche Duelle einfach wahnsinnig gut, wenn es sowas gibt, weil ich mag das überhaupt nicht, wenn man immer irgendwie es gab ja früher oft so Veranstaltungen, du hast dann irgendwie eine deutsche Veranstaltung gehabt, das haben dann alle 8 deutschen Nachwuchstalente gegen irgendeinen Rumänen geboxt oder gegen irgendeinen Georgier oder gegen irgendeinen Tschechen mit 1 zu, was weiß ich, 25 Rekord, so überspitzt formuliert, und das bringt doch gar nichts. Dann habe ich doch besser so Stallduelle oder so Duelle gegeneinander. Und der Sieger setzt sich halt durch und für den geht es halt weiter und der Verlierer ist dann halt, ja, erstmal weg vom Fenster. Ist doch auch in Ordnung. Aber es bringt ja keinem was, wenn die irgendwie 20 solcher Rumänen boxen und dann sind die irgendeinem Weltmeisterschaftskampf drin. Nur um dann irgendwie mal abzucashen. So. Ich finde das eigentlich so auf der Art besser, wie es da läuft jetzt, dass man da so Stallduelle macht oder eben allgemein einfach deutsche Ansetzungen auf einer deutschen Veranstaltung. Ist doch geil. Auch wenn mich das Duell jetzt so jetzt nicht interessiert, dass ich es mir unbedingt angucken müsste, aber so von der...
Ja, aber es ist ja einfach
vom Prinzip her
so Boxer, Sache. Die einfach, wenn die so jemand wie Hertel, der kann natürlich boxen, aber wenn der so gar nicht irgendwie verwunden kann im Ring, das ist immer so ein bisschen raubt einem halt ein bisschen, ja.
Da fehlt halt irgendwas so.
Ja, schon.
Du weißt, was ich meine, ne? Also von daher, nein, die haben ja ihre Berechtigung auch. Sind ja auch, wie gesagt, sind gute Boxer.
Absolut, ja? Absolut.
Natürlich, das ist ja gar keine Frage, nur hat es schon mal einen Weltmeister gegeben, der mit 20-1-Rekord mit 2 K.O.s Weltmeister geworden ist? Weiß ich nicht.
Das
ist
schon mal bestimmt irgendwo mal, aber...
Ja, irgendwo im Minimumgewicht wahrscheinlich oder so, ja.
Ja, bei den Frauen, ne? Aber das ist echt so ein Kampf... Wie du weißt, also ich weiß nicht, das ist oft so, wenn zwei gute Frauen aufeinandertreffen, da gibt es ja auch eigentlich sehr selten K.O.s. Mhm. Oder vorzeitige Siege, durch Verletzungen oder so, aber jetzt wirklich so Knockouts gibt es in dem Fall ja auch nicht so, ne? Und also kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen.
Wie heißt denn noch die eine von der Insel, die Technik?
Katie Taylor.
Ja, Katie Taylor gegen den Hertel.
Das gewinnt genau Hertel natürlich, aber, ne? Ist ja okay. keine Frage, aber.
Ich sage Taylor nach Punkt. Ja, man weiß nie, ne?
Ja, apropos Katie Taylor, eine Gegnerin oder Opferin von ihr, Nina Meinke, kämpft gegen Lucy Sedlakova auf der Undercard im Federgewicht. Das ist ein Kampf, der auf jeden Fall sehr, sehr eng sein könnte und spannend. Also, das ist auf jeden Fall ganz, ganz ein netter Frauenkampf noch auf der Undercard. Ansonsten werden noch Tom Schwarz und Tom Jemski, ich sage mal, zu bewundern sein auf der Undercard gegen TBA werden, die jeweils antreten. Also kann man davon ausgehen, dass es auch sehr spannende Kämpfe
TBA
werden.
TBA ist immer für ein Upset gut. Ehrlich.
Wobei dieser TBA wieder, also ich weiß nicht, der macht dann ja wieder zwei Kämpfe auf der Karte. Ne?
Ja, der ist für die ganze Veranstaltung eingetragen. Ja? Der kämpft mal gegen alle.
Ja, aber der drückt sich dann immer kurz vorher. Das ist ja so ein Mysterium.
Ja, der geht meistens immer weg dann, ja.
Stimmt. Ja, ja, und dann, holen, und dann kommt doch wieder der Rumäne. Ne?
Genau, ja, ja.
Ach so, wir gerade bei Tom Schwarz und stimmt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe gehört, dass Christian Lewandowski gerade verhandelt, gegen wen er demnächst kämpft. Das könnte natürlich dann eventuell gegen Tom Schwarz oder Boris Estenfelder stattfinden. Aber es könnte Tom Schwarz sein, ne? Weil der jetzt noch keinen Gegner hat.
Oh Gott.
Und Lewandowski, ja, würde bereitstehen, wahrscheinlich. Mal gucken.
Ja, das wäre zumindest ein einigermaßen nettes Duell so, ne? Dann, das wäre okay. Für so eine kurzfristige Ansetzung kann man da nicht meckern. Aber ich würde auch Tom Schwarz gerne mal irgendwann gegen irgendwelche Leute mit wirklich Qualität sehen.
Ich glaube, der Tom Schwarz, der steht irgendwann 70-0 und ist immer noch in der Weltrangliste auf Platz 40 oder so.
Möglich ist es.
Ja, da muss ja auch mal vorangehen. Ich meine, was wartet man da jetzt? Also man muss ja mal ehrlich sein, bei Tom Schwarz, was wartet man da jetzt genau? Also ist ja klar, man traut ihm anscheinend noch nichts zu, sonst wird man da auch bestimmt andere Gegner holen. Die Frage ist natürlich, kann man ihm etwas, wie seht ihr das? Jetzt muss ich mal euch befragen. Kann man ihm denn in der Zukunft was zutrauen, eurer Meinung nach? Also hat er durchaus Talent? Seht ihr da Verbesserungspotenzial? Oder würdet ihr sagen, das ist so ein Typ wie, naja, vielleicht so ähnlich wie Dimitrenko halt, da ist halt schon, man sieht, da kann schon ein bisschen, aber da ist kein Entwicklungspotenzial. Wie seht ihr das?
Ja, Dimitrenko sehe ich in einer ganz anderen Liga als Tom Schwarz. So vom, allein vom Skill her ist einfach so viel mehr vorhanden.
Ja.
Bei Dimitrenko ist für alles mehr vorhanden. Mehr Power, mehr Skill, eigentlich alles mehr. Mhm. Und ich würde Tom Schwarz gegen Dimitrenko ziemlich chancenlos sehen, aber
ja, ja.
Weiß ich nicht, bei Tom Schwarz sehe ich so die richtige Entwicklung irgendwie nicht, weiß ich nicht. Mich hat er auch nie so mitgenommen als Boxer. Er ist solide, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da zu irgendwelchen internationalen Triumphen oder so langen könnte, also beim besten Willen nicht.
Also siehst du auch kein Entwicklungspotenzial da gegeben bei ihm?
Ja, ich meine, er bringt viel mit, ne? Er ist breit, er ist groß, so, ne? Man hat auch ein bisschen Skill, aber ist mir das, weiß ich nicht. Stelle ich mir schwierig vor, wenn es dann gegen die ganz starken Leute geht bei ihm.
Ja, sehe ich auch ähnlich.
Also weiß ich nicht, ich würde ihn sogar fast noch so hinter so Leuten wie. Wie kann man das vergleichen damals? So Genghis Scott. Sengisch Kotsch oder Detweiler oder so. Ich würde ihn sogar fast noch hinter solchen Leuten einordnen, weil irgendwie, weiß ich nicht, ich sehe da nicht viel. Aber vielleicht straft er uns ja Lügen und ist doch sehr erfolgreich. Aber ich weiß nicht. Also, ich sehe da jetzt irgendwie nicht viel in ihm.
Er hat sie halt auch noch nicht. Ja, da fehlen halt auch die Gegner, ne? Die Steigerung.
Ja.
Oder er hat dann auch gegen Gashi schon so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Da hast du dann eine Schlägerei ausgeartet. Und ich glaube, aber man kann auf jeden Fall ganz spannende Duelle so in Deutschland einfach im Schwergewicht machen. Ich glaube, das ist auch erstmal so wahrscheinlich das Beste gegen halt namhaftere Gegner in Deutschland. So, ja, wie wäre es mit dem Mitrenko? Oder da haben wir noch einen Wallisch. Oder die ganzen, es gibt ja auch noch von Sauerland, Pervisai, noch so ein paar Leute. Und ansonsten, Agit Kabayel ist halt auch vor ihm gerankt, was wahrscheinlich auch zutrifft.
Ja.
Den würde ich als wahrscheinlich stärksten Schwergewichter so oder richtigen Schwergewichter einstufen. Marco Huck, okay. Für mich noch nicht so ganz, kein hundertprozentiger Schwergewichter. Aber Ja, also man kann auf jeden Fall ganz interessante Kämpfe in Deutschland erstmal machen und ich glaube, dann wird man erst sehen, was er wirklich kann, so, wenn er sich
Ja.
halt mehr beweisen muss.
Also ich denke auch, so ein Duell gegen Gerber oder Wallisch wäre natürlich schon sehr interessant, ne? Also sowas wäre schon gut. Ob er jetzt gegen Caballero gewinnt oder auch Pervitzai, glaube ich auch eher nicht. Also,
Also
nee.
gegen Caballel bestimmt nicht, ne?
Nee.
Auf keinen Fall.
Nee, da würde ich ihn auch chancenlos sehen. Aber angenommen, man würde jetzt die Ansetzung bringen im Februar. Christian Hammer gegen Tom Schwarz um einen Ausscheidungskampf, um eine Weltmeisterschaft. Wenn der Kampf auf 12 Runden angesetzt ist, würdet ihr das eindeutig für jemanden sehen oder würdet ihr schon sagen, na, da hätte vielleicht der Tom Schwarz, wenn er gut eingestellt ist, eine Chance vielleicht.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, da reicht es noch nicht für.
Okay.
Also, nee. Also, so, er ist sicherlich einer der besseren Schwergewichtler in Deutschland, aber.
Würdest du denn gegen überhaupt einen Deutschen vorne sehen in irgendeinem Duell?
Ja, gegen die meisten deutschen Heavyweights natürlich schon.
Mario Daza.
Ja, natürlich, natürlich.
Na gut.
Ich meine, es gibt
Alina
ja, wenn
von
man
Arnim
Boxrec
ausgenommen.
schaut, wie viel deutsche Heavyweights gibt es? Laut Boxrec 72 aktive.
Na schon gegen
Aber
die Top 6 jetzt mal.
ja, was sind die Top 6? So, weiß ich nicht. Hook, nein. Caballel, nein.
Tepa?
Tepa
Hm,
vielleicht,
weißt du,
ja.
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 Tepa
Also ein
und Tepa.
Tepa-Kampf wäre ganz interessant. Gerade, ich meine, da würde ich Tom Schwarz vorne sehen. Zumindest so, wie Tepa sich zuletzt präsentierte. Edmund Gerber fände ich fast am spannendsten.
Das ist wirklich spannend, ja.
Das wär so ein Gegner, der, ja, das wäre natürlich so. Oder
Wäre auf
Wallisch halt
Augenhöhe
so.
halt, ne?
Genau.
Ja.
Ja, ansonsten vielleicht von den auch so jemanden, so wie Erik Pfeiffer oder so, nein, das sehe ich ihn auch hinter, also sehe ich ihn auch nicht gewinnen, weiß ich nicht, ne? Also schwierig so. Er ist auf jeden Fall, sagen wir mal, so ein Top 5, Top 10 Mann in Deutschland, so. Das auf jeden Fall, aber so, dass da viel mehr werden kann. Klar, wenn Hook und so irgendwann aufhören, Dimitrenko und so, weiß man ja auch nicht, wie es da weitergeht, aber ja, sagen wir mal, jetzt Top 5. Das kann man ihm vielleicht gönnen, aber ja, wer weiß, was kommt.
Ja,
Und vielleicht
warum
überrascht er uns ja auch mal, wenn es gegen gute Gegner geht, also irgendwann mal. Und ja, dann zeigt er ein bisschen mehr, weiß man nicht, ja, aber. Ja, so. Die Gegnerwahl bereitet mir halt immer Sorgen. Also es ist ja nicht so, wenn du irgendwie dich selbst promotest oder so und dann wirklich nur die Laufkundschaft boxt, ja, kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber wenn du so bei so einem Stall boxt wie SES, weiß ich nicht, dann würde ich mir schon irgendwie mehr wünschen bei der Gegnerschaft. Aber man wird ja sehen, wer gegen wen er jetzt kämpft. Mal gucken.
mal
Dann.
überraschen und
Mit
geben ihm eine
ihm
Chance, den guten Mann.
weitergeht. Ja. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir einfach mal zu den News und da gibt es doch ein paar, ja, interessante Neuigkeiten, oder Samira?
Ja, einiges. Fangen wir mal mit dem an, was in den letzten Tagen erst aufgekommen ist, überall zu lesen war. Ja, Manuel Char bleibt wohl doch Weltmeister. Anscheinend soll es einen Verfahrensfehler bei der WADA gegeben haben, bei der Öffnung der B-Probe, weil sein Team, also Manuel Chars Team, niemand von seiner Seite offiziell zur Öffnung eingeladen wurde. Und da hat er einen guten Anwalt, der das rausgefunden hat wahrscheinlich, der ihn da irgendwie unterstützt hat. Und ja, dadurch ist dann auch die A-Probe nicht mehr gültig oder halt nicht mehr relevant. Und so würde er, oder es scheint alles so, dass er seinen Titel behält und dann doch noch gegen Fres Oquendo boxen kann im nächsten Jahr.
Ja, wobei ich bin mir da auch gar nicht sicher. Das ist auch wieder so ein bisschen skurril alles, ne? Ich habe das irgendwie auch nur gelesen, dass er das gesagt hat. Aber so richtige Quellen, die belegen, dass das so ist, habe ich nicht gefunden. Also das ist ja genauso wie mit seiner komischen Blutprobe, wo er gesagt hat, oh, da ist das nicht festgestellt worden und so. Ja, aber da haben die gar nicht danach getestet. Und bei dieser Sache weiß ich nicht. Ich habe da keine offizielle... Irgendwie, ich meine, vielleicht will er das damit auch nur so ein bisschen verschleiern, aber so wirklich offiziell, dass niemand informiert wurde oder so, keine Ahnung, irgendwie so ein offizielles Statement oder eine richtige Quelle habe ich dafür nicht gefunden, nur dass er das so gesagt hat. Aber ob das so stimmt, wenn das so ist, wie er sagt, dann mag es so sein, aber irgendwie so richtig belegbar scheint es mir irgendwie noch nicht, so weiß ich nicht. Ich bin da noch immer ein bisschen skeptisch bei den guten Diamanten.
Müssen wir noch abwarten. Ja, stimmt. Ja. Wir haben noch keine offizielle Meldung darüber. Ne? Vielleicht warten die halt noch ab, ob die WBA da irgendwie einen Prozess macht, habe ich irgendwie gelesen. Aber wahrscheinlich nicht, weil es auch Geld kostet und so. Also es ist anscheinend, ja, sie haben sich dazu noch nicht irgendwie durchgerungen, da wirklich jetzt was ganz offiziell zu machen. Wobei Manuel Char schon eigentlich gesagt hat, dass er war ja auch bei dem Kubrat-Pulev-Fight in Sofia und er meinte, er hat sich ja da schon in Bulgarien mit einem Vertreter von Fras Oquendo getroffen und halt schon für das nächste Jahr irgendwie über den Fight geredet. Also er scheint schon ziemlich sicher zu sein, dass es so in die Richtung geht, aber müssen wir mal schauen, ob das so bleibt.
Ist auf jeden Fall alles nicht wieder vorbestimmt, der Oquendo, und dann wird das wieder kurz vorher abgebracht. Der wartet seit 5 Jahren, hat immer nur Doping gegen der Arbeit. Oh Gott. Ja, tut mir wirklich leid. Das gab es, glaube ich, noch nie, oder? Erstmal war es, glaube ich, Briggs, dann war es dieser eine Australier da, der gedopt war, den Kampf sollte er kriegen, jetzt dann gegen Char. Er wartet echt seit, glaube ich, 3 Jahren oder so, ist der ununterbrochen immer gegen irgendwelche Gegner, hat der Kampfesansetzungen, die danach dann irgendwie gedopt sind und der kam vorher noch kurz vorher Platz. Das ist echt bitter, ne, für den Mann. Tut mir echt leid. Und er klagt sich sogar das Recht, den Kampf zu kriegen. Also geht das wieder gedopt. Oh Mann. Kann einem manchmal nur leid tun. Er hat eigentlich im Prinzip 3 Jahre umsonst trainiert mittlerweile. Oh Gott. Das ist echt. Wahnsinn ist das. Echt krass. Ja, manchmal kann das Leben ziemlich bitter sein. Naja, gönnen wir ihm mal oder hoffen wir mal für ihn, dass es dann irgendwann mal klappt, ne? Mit einer Ansetzung.
Ja, auf jeden Fall. Es war noch zu lesen, dass Floyd Mayweather wieder in den Ring oder Käfig oder man weiß es nicht so genau, obwohl ein Kickboxer wird auch im Ring boxen, kämpfen, zurückkehrt. Er soll am 31. Dezember in Saitama bei Tokio gegen den japanischen Kickboxer Tenshi Nasukawa antreten. Aber es ist halt noch nicht ausgemacht, in welcher Disziplin. Und ich kann mir irgendwie jetzt nicht vorstellen, dass Floyd Mayweather da plötzlich zum Kickboxer mutiert. Deswegen würde ich mal denken, dass er sich da den East Way aussucht, so wegen Conor McGregor und dann auf dem Boxkampf bestehen wird, wo er halt auch seine Vorteile hat. Und ja, also ich gehe mal stark davon aus, dass das ein Boxkampf wird, auch wenn ich den Kickboxer jetzt noch nicht kenne, aber ich werde ihn mir mal angucken. Er ist auch erst 20 Jahre alt. Wird wohl doch nichts mit dem Khabib-Fight, vielleicht doch zu gefährlich, weiß ich nicht. Aber ja, weiß ich nicht, wie das jetzt dazu kam. Auf jeden Fall, ja, Floyd Mayweather braucht wieder Geld. Wahrscheinlich.
Das war
was
so klar.
Was haltet ihr davon? Ja. Das
war so klar. Ja, gute Frage. Also, ich meine, er wird nicht kickboxen. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Aber was, wenn doch? Die wenn das Geld stimmt, dann kickboxt er auch. Das glaubt
ja, und wenn es jetzt nur Boxen geht, ich glaube für so einen Kickboxen-Japaner, also nichts gegen den Japaner, aber sollte es auch immer noch reichen für Floyd, auch gegen Khabib, würde ich ihn vorne sehen, wenn es ein reiner Boxkampf wird, weil das einfach, ja, das...
Ja, immer den Boxer, ne? Also
ja, also würde ich für beide keine Chance sehen, aber ich weiß nicht, ob gegen den Japaner, ist das so viel Geld zu verdienen gegen diesen Mann?
Habe ich mich auch gewundert, ja. Keine Ahnung. Anscheinend.
Also so ein Boxkampf gegen Khabib oder so, das würde ich ja verstehen. Also das würde auf jeden Fall ziehen, aber gegen diesen Japaner?
Ja, der scheint ja ein Star vielleicht da zu sein, ne? Wenn er extra auswärts boxt, dann muss
Ja.
da schon irgendwas hinter sein.
Ja.
Wir sehen, wie der Hype so geht. Muss sich ja lohnen irgendwie.
Das ist eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall interessant, was da kommen wird oder auch nicht. Man wird sehen, vielleicht ist es auch nur eine Ente, aber
Mal
es
gucken.
könnte schon dazu kommen, ne?
Der wird safe nochmal boxen oder irgendwas anderes machen, ja. Nur die Frage halt, wann und gegen wen. Ne? Ich habe auch
Ja.
gelesen, dass Pac-Man wohl im Interview gesagt hat, dass der ziemlich safe wohl Anfang 2019 gegen ihn boxt. Mayweather. Also, das ist auch noch nicht vom Tisch. Das stand, glaube ich, bei fightnews.com. Da war
Also
irgendeine
kämpfen alle
Meldung.
gegen ihn.
Ja, auf jeden Fall.
Januar.
Ja, wenn du so viel hörst, ne, dann ist da auch irgendwas
Ja.
bestimmt dran. So, das ist
Verrückt.
ja. Da wird bestimmt was kommen, nur die Frage halt dann genau, wann und gegen wen. Mal gespannt, aber ich denke, 2019 werden wir Mayweather in irgendeinem Ring sehen, wo auch immer, gegen wen auch immer. Wird man dann sehen, aber dass er nochmal safe irgendwas macht, ist eigentlich klar. Dafür hat er einfach einen zu aufwendigen Lebensstil, als dass er nochmal auf so eine große Börse verzichtet. Also,
Ja.
ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Ich meine, du musst mal überlegen, guck dir seinen Lebensstil an. Wenn der Typ ein Jahr nichts macht oder 2 Jahre nichts macht, was der in der Zeit an Geld verbrät, na klar hat der auch ein paar Marketing-Dinger laufen und so und verdient auch ein bisschen was, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was er durch Kämpfe verdient. Das ist ein Bruchteil von dem. Und dieser unfassbar kranke Lebensstil, was der da jede Woche allein schon in irgendwelchen Diskurs an Trinkgeld verballert. Ich glaube, das ist.
Ja, wo er dann mit seinen Bugatti Veyrons oder mit seinem
Ja.
Privatjet den
Genau.
fliegt, das kostet halt eine Menge Geld.
Eben, das, was der damit durch die Sponsoring, was der vielleicht hat und seine Werbeeinnahmen oder so, das ist halt wahrscheinlich in 2 Wochen aufgebraucht. Also, ja, deswegen macht er das halt immer ab und an mal, ne? Damit diesen Highlight kämpfen. Und von daher, nein, das wird er sich nicht entgehen lassen, natürlich. Und solange er sich einigermaßen fit fühlt, ist ja auch immer noch im Gym, er hält sich fit und so. Klar, warum nicht? Denke ich nur eine Frage der Zeit und wenn das Geld stimmt und Leute irgendeinen Kampf sehen wollen, gegen wen auch immer, ob das gegen Khabib ist, gegen den Japaner oder gegen Pac-Man dann noch ein zweites Mal. Wenn das Angebot da, wenn die Anfrage da ist, die Nachfrage da ist, die Kasse stimmt, dann wird das auch dazu kommen. Das ist für mich eigentlich, oder es ist logisch, dass das passiert. Der ist jetzt auch noch keine 50, ist Anfang 40. Von daher, er sagt ja selbst, er fühlt sich noch wie 30. Ja, dann, let's go.
Ja, aber ich weiß nicht, ich muss ihn jetzt nicht unbedingt dann nochmal gegen so einen Kickboxer oder gegen Khabib sehen oder so.
Nö, ich würde ihn dann nicht mal jetzt hier im Ring gegen einen richtig anständigen Weltergewichtler sehen. Aber gegen einen
Das wäre
richtig anständigen.
interessant.
Ne? So, gegen irgendwas, sowas wie Art Thurman oder was gibt's da noch? Gegen irgendwas richtig Krasses halt.
Crawford oder sowas wäre
Crawford,
natürlich edel,
ja,
ne?
let's
Aber
go,
ich
let's
glaube
go.
nicht, das wird er nicht mehr
Nö,
machen.
das macht er auch nicht,
Nee.
weil er dann kassiert, genau. Er macht natürlich nur Sachen, die safe sind und die Geld bringen. Das war ja
Ja.
schon eigentlich immer so bei ihm. Er hatte immer die Leute zum richtigen Zeitpunkt auch geboxt in der Karriere. Musste immer darauf achten. Er hat einen Canelo geboxt, als das noch ein Kind war. Der hat einen Marquez geboxt, als er über 40 war. Ja, und das ist ja wirklich so. Er hat immer die Leute gefaced, dann, wenn die schon irgendwie tot sind. Auch Pac-Man irgendwie gefaced, wo der irgendwie schon sich ewig Pastime war. Da hat die schon immer geschickt gematcht, so die Jungs. Ne? Muss man schon sagen. Hat er immer ein Auge für gehabt. Und dann halt den McGregor in den Boxring zu ziehen. War jetzt ja auch nicht die dümmste Idee, da kannst du auch den Khabib nehmen, kannst du auch im Boxring tun, ja,
Ja, die macht er auch
macht ja
klar im
nichts, macht ja
Boxen.
einfach
Keine
gar nichts.
Chance.
Ja, Boxen keine Chance, nö, genau. Im Oktagon wird er den in 5 Sekunden töten.
Ja, das sieht natürlich
Ja,
genau andersrum
das ist wieder,
aus. Das ist
ja, das
klar.
ist, deswegen, das macht er hat das schon das ganze Leben lang immer sehr geschickt gemacht, so mit den Matchmakings, so. Und ich glaube, die einzigen Jungs, die wirklich so, die in den besten Zeiten gefaced, also wie De La Hoya oder waren da noch, da waren noch andere Kämpfe, die sau knapp waren. So, auf jeden Fall waren die eng. Die waren dann auch eng, die Kämpfchen, ne? Wo halt nicht irgendwie schon der Gegner 40 war oder wie auch immer. Also Mayweather, er war natürlich ein Top-Mann, aber wie gesagt, sehr viel geschicktes Matchmaking auch dabei gewesen.
Ja, aber auch natürlich eine Menge Skill. Ich meine, du sagst,
Ja,
klar, Alvarez
natürlich,
war ein Kind,
klar.
würde ich jetzt nicht so unterschreiben.
Ja,
Alvarez
aber
war schon
der war
verdammt
21 oder
gut,
so,
so,
ne?
ne?
Der war 21 oder 22, wie alt war der gegen Mayweather? Sau
Ja,
alt.
schon älter, aber er ist ja auch nicht frei von Zweifeln, so Alvarez, und weiß ich nicht, also.
Ja, das stimmt auch. Wobei er schon auf jeden Fall sich extrem verbessert hat, finde ich. Im Gegensatz zu früher. Also ich finde, der ist. Also wenn ich den aus dem Mayweather-Kampf vergleiche oder davor.
Ja, da war der einfach lethargisch so, ne? Aber Mayweather hat ihm einfach auch total aus dem Kampf genommen, so.
Ich meine auch weiß danach die Kämpfe, die zwei nach Mayweather, die er gemacht hat. So, ich weiß nicht, der war auch, da ging Lara und so, der ist, ich finde, allgemein irgendwie da nicht so richtig gut gewesen. Mittlerweile, ich glaube, wenn die jetzt gegen Lara kämpfen wird oder die jetzt gegen Mayweather, ich glaube, die wird das schon gewinnen. Also eindeutig gewinnen. Eindeutiger als damals zumindest. Also Lara war ja auch, vielleicht sogar hat Lara das gewonnen. Ich glaube nicht, dass das nochmal so sein würde. Ich glaube, der hat sich schon verbessert in meinen Augen. Der wirkt nicht mehr so. Ja, so lethargisch eben. So steif irgendwie. Der ist schon irgendwie ein bisschen so, das sieht besser aus. Runder. Aber gut, kann natürlich auch täuschen. Das kommt immer darauf an, was für Gegner du so facest. Ne? Manche liegen dir auch einfach nicht. Vielleicht kann man ja einfach auch ein bisschen die Beweglichkeit halt nicht zurecht. Ne? Von Mayweather oder von Lara sind ja beide so identische schnelle Boxer. Vielleicht kommt er damit einfach nicht gut zurecht. Gegen Khan sah auch scheiße aus. Bis zum K.O. Hat auch nach Punkten hinten gelegen. 58, 56. Bis zum Abbruch. Ja. Lag hin. Ja, ist halt so. Vielleicht liegt es eben einfach nicht, ne, gegen sich, ja. Wendigen, schnellen Jungs zu kämpfen.
Ja, und gegen wen hat er dann auch geboxt, ne? Also den alten Cotto, Khan, ne, ist natürlich auch ein Mismatch. Ja, die Golovkin-Kämpfe natürlich, das war natürlich stark, aber was so die Zwischenphase nach der Mayweather-Lara-Zeit, so schöne Namen, aber jetzt...
Ja, ist auch so ein bisschen. Sieht auch immer schön aus. Ne?
Ja, ist auch so ein kleiner Cherry Picker. Also das sind ja sowieso alle Boxer. Ne? Aber ist halt die große Cash-Cow und da muss man halt auch so agieren. Ne?
Ja.
Ja. Ansonsten so viel Neues gab es sonst nicht, außer jetzt diese ganzen interessanten Gerüchte. Und wie es wirklich so wird mit Char und so, da wird man dann sehen, ob es dann wirklich zum Rückkampf kommt und so. Weiß man nicht. Also ich traue dem Braten da halt nie. Und man wird halt sehen, ne, was dann demnächst so kommt.
Was haltet ihr da mit Klitschko besprochen? Haben wir jetzt gerade gar nicht, ne? Das hatte ich nämlich, glaube ich, auch noch reingepostet. Also der denkt ja nun wirklich darüber nach, jetzt zurückzukommen, weil er hält sich ja auch weiterhin fit. Da gibt es ja immer neue Trainingsvideos jetzt so von ihm, wenn man das immer bei Instagram mal durchschaut. So. Der ist jeden Tag im Gym, der trainiert mindestens 4 Stunden pro Tag, hat er gesagt. Und er meint, er fühlt sich weiterhin sehr, sehr gut. Allerdings wäre das jetzt nicht so für die nächsten Wochen und Monate zurückzukommen, sondern eher dann, wenn er was richtig krasses für die Geschichte tun kann. Und da fällt ihm Folgendes ein, und zwar sieht er den George Foreman-Rekord vor Augen und er würde eigentlich gerne diesen Altersrekord einstellen, dass jemand es schafft, dann halt mit 45 Weltmeister zu werden, und er würde es dann halt gerne mit 46 schaffen. Er hat gesagt, und wenn er wird weiter natürlich Sport machen, das ist sein Leben, er fühlt sich da wohl beim Fitness machen, er wird es auch die nächsten Jahre tun, und er hat gesagt, wenn er sich dann, wenn er so alt ist, also in 2-3 Jahren immer noch so fit fühlt wie aktuell oder so in dem Rahmen, dann wird er auf jeden Fall wohl zurückkommen und versuchen, den Schwergewichtstitel nochmal zu holen, um dann eben in die Geschichtsbücher einzugehen. Hat er so gesagt. Das wäre auf jeden Fall was ihm gefallen würde, und der Gedanke gefällt ihm, und den würde er dann auch umsetzen, wenn er zu dem Zeitpunkt noch fit ist, aber er weiß es ja nicht, ob er es noch ist. Das wird er dann für sich selbst entscheiden. Was haltet ihr davon? Also wenn er das wirklich dann ins, ich weiß nicht, wie alt ist er jetzt, 43, 42? 42, glaube ich, ne? Das wird in drei Jahren, genau. Ja, was würdet ihr davon halten?
Ich denke, erstmal ist das nur so ein Ding erstmal, damit er weiter so im Gespräch bleibt. Aber weiß ich nicht, wenn das fällt, ja, das, ich meine, das könnte sich ja, ich meine, jetzt hast du ja Wilder Fury, und wenn der Sieger irgendwann mal da nächstes Jahr oder so gegen Joshua kämpft, dann, ich will sagen, hast du gewisse Klarheit in der Heavyweight-Division, aber dann weißt du vielleicht schon, wer der Beste ist. Und wenn man dann vielleicht nochmal ein Angebot so an ihn machen würde?
Ja.
Vielleicht. Also, ich weiß nicht. Also,
glaubt ihr es echt, dass er das macht? Also, ich glaube es irgendwie nicht.
Also angenommen, das würde sich, ich meine jetzt in 3 Jahren, also Altersrekord brechen, glaube ich jetzt auch eher nicht dran, aber Weiß ich nicht. Ich meine, wenn die Division so ein bisschen geklärt ist, klar, so Leute wie Usyk oder Miller sind ja auch noch da, aber das könnte sich ja doch schon, ich weiß nicht, wie lange sich das irgendwann hinziehen wird mit Joshua gegen den Sieger aus Wilder gegen Fury, aber ich denke, die Leute werden schon danach dann irgendwann verlangen und das wird dann auch irgendwann kommen und was kommt dann vielleicht für den Sieger danach, so, ne, und vielleicht gräbt man ihn dann auch raus, also jetzt undenkbar finde ich das jetzt nicht, aber ich glaube irgendwie auch nicht so recht daran.
Sache ist natürlich so, Klitschko schätzt sich halt so ein, der ist, also die waren ja schon immer schlechte Verlierer. Also damals gegen Sanders weiß ich noch ganz genau, was da los war. Auch nach dem Booster-Ding, wo man da gesagt hat, der wurde vergiftet. Und man hat ja immer irgendwo, oder gegen Klitschko, gegen Lewis damals, wo der dann eine Riesenshow gemacht hat im Ring. Egal, was mit Niederlagen von Klitschko zu tun hatte, war immer im Nachhinein mit Ausreden verbunden oder mit sehr, sehr merkwürdigen Dingen. Ich glaube, das Einzige, wo es halt relativ normal abgelaufen ist, war gegen Joshua. Gegen Joshua, ne?
Nicht.
Genau, ja. Wollte ich gerade sagen, das war okay. Genau, aber ansonsten hat man da immer so einen faden Beigeschmack gehabt. Und ich sag mal so, du bist halt im Endeffekt einmal klar ausgepunktet worden, ne, gegen Fury. Das war halt bitter, das tut weh. Und da hat es auch keiner erwartet, dass es passiert. Gut, gegen Joshua halt im Endeffekt, ob er da jetzt Favorit von dem Kampf war, eher weniger. Ne, dann wäre er eh Außenseiter. Von daher, gut, okay, das schmerzt jetzt vielleicht nicht so krass. Aber trotzdem halt vorzeitig besiegt. Auch wenn er einen guten Kampf gemacht hat. Und ich sag mal so, für einen Mann, der vorher halt 10, 12 Jahre ohne Niederlage geblieben ist und das Schwergewicht dominiert hat, ist das natürlich schmerzhaft, dann zweimal in Folge zu verlieren und so abzutreten als geschlagener Mann. Natürlich trotzdem viel bewiesen, ja, aber du bist halt im Endeffekt zweimal besiegt worden zum Schluss. So. Und so zurückzutreten, wenn du so viele Jahre am Stück nur gewonnen hast, das tut schon innerlich weh. Auch wenn du dann vielleicht gesagt bekommst, ja, du warst ja gegen Joshua gut und so, ja, ja, okay, aber du hast verloren. Und das zieht immer wenn du morgens aufwachst, hast du die letzten Kämpfe in deinem Kopf. Du denkst ja nicht mehr irgendwann an Sam Peter oder an was weiß ich, an Pulev, sondern du denkst immer an den letzten oder an den vorletzten Kampf vielleicht. Ich weiß nicht, dass so ein ehrgeiziger Mensch, ob der das so ewig mit sich so rumschleppen kann. Also das machen ja wirklich sau viele, kamen ja dann immer wieder irgendwann zurück. Weil die einfach, gut, entweder brauchten die Geld, aber es machen auch viele aus Ehrgeiz raus, ne? Weil die sich denken so, ich muss es mir nochmal selbst beweisen irgendwie. Ich muss nochmal irgendwie vielleicht, was für ein geiles Gefühl wäre das einfach nochmal mit allen Titeln dann abzutreten. Allein dieses Gefühl so, mit sich selbst immer jeden Tag den Gedanken mit sich rumzuschleppen, so du hast verloren, letzten Kampf verloren, davor verloren. Du kannst es irgendwann nicht mehr rückgängig machen. Irgendwann bist du 50, dann ist es zu spät. Aber jetzt kannst du es noch umändern. Du kannst die Geschichte drehen, du kannst sie wenden, du kannst noch als Sieger zurücktreten. Und ich sag mal so, ob du dann mit 2 oder dann vielleicht sogar mit 3 Niederlagen zum Schluss zurücktrittst, ja gut. Das ist ja dann im Endeffekt auch egal. Geschlagen bist du so oder so dann. Aber du hast halt die Chance nochmal. Vielleicht alles zum Guten zu wenden. Stell dir mal vor, der kommt dann mit 43 oder so nochmal zurück und wird nochmal Weltmeister und tritt dann ab. Dann kannst du doch wunderbar auf deine Karriere zurückblicken und sagen, wow, hab das noch zweimal verloren dann, aber ich bin dann nochmal zurückgekommen und hab dann nochmal die Weltmeisterschaft geholt und ja, und kann dann wirklich mit einem richtig schönen Gefühl abtreten. Ne? Wie Vitali das gemacht hat zum Beispiel. Ja, zumindest ist er als Sieger, ne, zurückgetreten. Er ist als Sieger, als Weltmeister abgetreten. Das ist ja schön. Da muss man ja auch nicht unbedingt das Bedürfnis haben, vielleicht nochmal zu boxen. Aber wenn man zweimal ein Stück verloren hat, weiß nicht. Ich glaube, den wurmt das schon. Und ich glaube, der wird auch nochmal in den Ring steigen, denke ich.
Ja, kann sein, dass er nochmal in den Ring steigt. Aber wenn, dann weiß ich nicht. Dann wäre es vielleicht nicht unbedingt ein 45 oder 46, weil ich glaube, warum macht er dann so eine lange Pause? Also dann kann er auch in ein Jahr zurückkommen, ne? Oder wo er noch halt ein bisschen näher an seiner Bestform dran ist, weil okay, der Altersrekord ist mit 45, aber wenn man so lange jetzt noch so draußen ist, noch 3 Jahre oder so, Dann kann ich mir kaum vorstellen, dass er noch regelmäßig Sparring macht, sondern einfach nur irgendwelche Fitnessübungen. Und dann hat er wirklich null Chance, dann noch irgendwas zu reißen. Also da würde ich also gar nichts auf ihn setzen, egal gegen wen er da antritt. Also von den Top-Leuten auf jeden Fall nicht gegen einen Weltmeister. Und ich weiß nicht, ob er sich dann einredet, dass er dann noch so große Chancen hat. Also ich glaube, die wenigsten würden dann auf ihn setzen, wenn er dann erst recht, wenn er dann noch mal gegen Joshua in den Ring steigt. Ne? Also keine Ahnung, was er sich da ausmalt, aber eigentlich läuft die Zeit ja gegen ihn und klar, der macht ja jetzt auch viele andere Projekte und so, die er wahrscheinlich erstmal so vorantreiben will. Aber wenn, dann müsste er sich das irgendwie schneller überlegen, glaube ich, um überhaupt irgendwelche Siegeschancen zu haben. Sonst wäre es halt einfach nur, okay, er könnte einen Rekord knacken, aber ob er das wirklich so nur wegen diesem Rekord so interessant. Ich glaube ihm, ja, wahrscheinlich vermisst er doch so ein bisschen diesen. Ja, das Boxen einfach, diesen Hype um ihn ist ja auch recht ruhig geworden. Ne? Es ist halt anders, wenn er irgendwelche Vorträge in der Uni hält, als wenn irgendwie im Stadion ihn, weiß ich nicht, wie viele tausend Leute ihn dazu jubeln. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen anderes Gefühl. Aber ja, also irgendwie, er hat ja so getan, als wäre das so die perfekte, der perfekte Abgang und der perfekte Weg irgendwie so abzutreten. Okay, die Niederlage war natürlich jetzt nicht so gewünscht, aber er hat sozusagen dem Besten den Stab überreicht und mit Joshua kann er jetzt in Ruhe abtreten. Er hat es ja immer so wieder so ungefähr ja, wiederholt und gesagt und sich eingeredet vielleicht auch, als wäre das irgendwie so ein toller Abgang, was ich auch nie fand. Mit einer Niederlage abzutreten fand ich immer schon scheiße, aber ich hätte auf jeden Fall immer noch ein irgendeinen, vielleicht einen anderen Kampf gemacht, einfach für einen guten Abschied, auch wenn er halt nicht so hochkarätig gewesen wäre. Das fand ich immer schon irgendwie blöd so, wenn man so abtritt, aber den kann ich das verstehen, dass man mit so einem schönen Gefühl abtreten will, wo die Leute dich richtig verabschieden und die halt nochmal zugejubelt wird, wurde ihm zwar da auch so für den Kampf, aber trotzdem hat er halt verloren. Und er war halt, ja, in England.
Ja, und davor, wie gesagt,
Ja.
gegen Fury halt
Ja,
richtig
und das war
auseinandergenommen,
ja,
so, ne?
genau,
Also,
das darf man ja auch nicht vergessen. Das war ja auch, ja,
es ist eben
das wird
nichts.
man auch nie vergessen, gerade weil Hugh jetzt wieder so da ist und wieder von sich reden macht. Da gibt es auch sehr interessante YouTube-Interviews auf YouTube, so, wo er über seine ganze Geschichte redet. Könnt ihr ja mal googeln, wenn es euch interessiert, so mit seinen ganzen, mit seinen Depressionen und wie das dazu kam, wie er sich wieder aufgerafft hat und dass er jeden Tag Bier getrunken hat, deswegen so viel zugenommen hat und sein Team gewechselt hat, neuen Trainer irgendwie verpflichtet hat. Es ist auf jeden Fall ganz interessant, so, weil er so offen auch darüber redet, ist ganz cool. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass Klitschko mit 46 jetzt wieder in den Ring steigt. Also das würde ich irgendwie ausschließen, kann ich mir nicht vorstellen.
Ne, ich denke auch, wenn es passiert, dann passiert das
Dann bald.
2019, genau, und richtig, denke ich auch. Ja, alles andere ist halt im Endeffekt nur noch, ja, vielleicht auch wieder in die Medien zu kommen, ne? Wieder so seinen Namen ins Gespräch zu bringen. Können Sie sich ein Comeback vorstellen? Ja, kann ich. So. Wenn es so ist, dann muss was Außergewöhnliches passieren. Ja, da als Beispiel eben diesen George Foreman-Rekord. Aber ich denke, da kann man natürlich vielleicht auch ein interessantes Matchmaking.
Ja, Comeback gegen Joshua. Ja.
Aber ich würde insgesamt dem auch keine große Bedeutung irgendwie beimessen, weil Vitali sagt ja Ähnliches auch hin und wieder mal oder hat schon sowas ab und zu mal gesagt, aber ich glaube es auch nicht, dass es dazu kommt. Undenkbar ist nicht, aber weiß ich nicht. Ich denke, es ist halt auch manchmal schwierig für so Ex-Sportler, die da, weiß nicht, ich denke, oder viele sagen ihnen ja auch, dass der Sport denen irgendwas gegeben hat, was die so sonst im Real Life oder im Leben danach, nach dem Sport, so ein Gefühl nie wieder bekommen. So, weiß ich nicht, so der Wettkampf und so und das Ganze drumherum, davor, danach, da gibt es einfach nichts Vergleichbares. Und da kommen manche wahrscheinlich auch nicht so mit klar, wenn das so fehlt, wenn man irgendwas verliert im Leben, was man. Ja, was man vielleicht nie wieder so hat, ne? Aber weiß ich nicht, wie akut das ist. Vielleicht ist es auch, keine Ahnung, wie es überhaupt zu den News gekommen ist. Es ist ja oft so, wenn da irgendwie so eine beiläufige Frage gestellt wird und so, dann wird da aus einer zweideutigen Antwort sofort irgendwie ein Riesending gemacht, keine Ahnung.
Ja,
Aber
das stimmt auch wieder, ja.
ist ja total unkonkret und gibt ja eigentlich keine wirklichen Fakten oder so dazu. Ich denke. Interessant wird es auf jeden Fall dann vielleicht irgendwann nächstes Jahr, wenn die Vision so geklärt ist. Weil jetzt im Dezember oder schon im nächsten Podcast werden wir dann über den Wilder Fury-Kampf reden. Und wie auch immer das Ding ausgehen mag, der Sieger ist natürlich dann für den guten Joshua quasi, ja, das muss einfach dazu kommen und wer weiß, was dann noch geht, aber.
Was denkt ihr denn? Schauen wir mal. Frage stelle ich jetzt mal vorher. Ich meine, den Kampf werden wir natürlich jetzt im nächsten Podcast dann besprechen, klar. Aber mal angenommen, ihr wärt der Manager. Vor wem hättet ihr an Joshuas Stelle mehr Angst? Vor Wilder oder vor Fury? Wenn ihr Joshuas Manager seid. Oh. Ich habe letztens mit einem Kollegen nämlich darüber gesprochen.
Ich glaube fast vor Fury, aber das ist halt die Frage, wie Fury überhaupt in Form ist, weil zuletzt hat er mir nicht gefallen. Aber wer weiß, der überrascht einen ja doch immer gerne mal. Und ich weiß nicht, ich würde fast mehr Angst vor Fury haben, weil, keine Ahnung, der, weiß ich nicht, so Joshua, ich sehe in dem kein Konditionswunder und wenn es dann so hinten rausgeht, könnte interessant werden. Aber ich meine, gegen beide wäre es fürchterlich interessant. Ich meine, klar, vielleicht sagt man nach dem Kampf, mein Gott, der Fury wollte nur noch mal Geld mitnehmen oder so, aber wer weiß. Aber so ein fitter Fury fände ich fast interessanter. Aber ist natürlich beides, wären beides brutale Kämpfe und ich bin auch unfassbar spannend auf den Kampf Wilder gegen Fury schon. Also das ist für mich auch so das Highlight des Jahres.
Ja, absolut, weil da halt auch viele Fragezeichen hinter Fury stehen. Das macht den Kampf ja auch noch so interessant. Was kann der Fury halt noch? Und wenn man ganz ehrlich ist, also wenn er noch mal in die Form kommt, wo er gegen Klitschko war, dann wird es interessant, ja. Weil die Defensive ist halt extrem krass. Und da muss der Wilder dann halt auch erstmal durchkommen. Das wird dann interessant werden. Und ja, das wird man dann halt eben dann erst sehen, wenn die beiden im Ring stehen. Ne? Auch selbst wenn der jetzt ein richtig gutes Gewicht hat, das Trainingsbilder gesehen und so, sieht gut aus, Fury. Ja, trotzdem kostet das ja auch alles Substanz, einen Körper da wieder von so einem Gewicht auf ein Normalgewicht zu bringen. Und das da hast du ja immer irgendwelche negativen beiläufigen Punkte, ne? Also Substanzverlust etc. Und also so ganz ohne Verluste mit irgendwas bleibt es halt nicht. Das wird halt interessant zu sehen. Ich hätte, wie gesagt, noch ein paar Monate an seiner Stelle gewartet. Ich hätte noch einen Kampf dazwischen geschoben gegen irgendwen und dann hätte ich Anfang des Jahres den Kampf irgendwie geplant, so im Februar oder so. Dann wäre, glaube ich, die Zeit genug gewesen, um sich da wieder zu rehabilitieren, den Körper wieder wirklich in Schuss zu bringen. Aber jetzt so, ja, also wenn er das jetzt schafft gegen Wilder, dann Respekt. Aber gut, das werden wir im nächsten Podcast dann besprechen.
Ausführlich.
Wollen wir nicht zu weit ist aus dem Fenster lehnen. Aber ich denke auch, dass ein fitter Fury den Joshua auspunkten würde. Also das wollte ich eigentlich damit nur sagen.
Ja, in Klitschko-Form, ja.
Auf ja, auspunkten, ja. Genau. Ja, glaube ich schon.
Könnte er schon, ja.
Weil der Joshua ist auch so plattfüßig und er ist halt kein Konditionsmonster. So. Der wird natürlich seine Möglichkeiten suchen.
Es ist der Weiße, es ist der schwarze Klitschko quasi. Also
Ich fand den Klitschko sogar, den fand ich ja sogar noch auf den Beinen, also den Wladimir zumindest, den fand ich auf den Füßen ja relativ beweglich sogar noch. Sah ja in der Rückwärtsbewegung ganz gut aus. Aber ich weiß nicht, der Joshua wirkt so langsam, so statisch. Der Fury, der würde die ganze Zeit immer aus der Reichweite rausbleiben, aus dem Jab rausbleiben von Joshua und der kommt halt nicht hin. Der ist so langsam einfach auf den Füßen. Das, genau, ist schlimmer noch als bei Klitschko, finde ich. Ich glaube, der wird ganz erbärmlich aussehen gegen Fury. Ich glaube, der würde gnadenlos ausgepunktet. Ich weiß nicht mal, ob er eine Runde gewinnen würde. Das hört sich jetzt bescheuert an oder so. Ich glaube das wirklich. Er hätte keine Chance in meinen Augen. Also außer natürlich die K.O.-Chance. Ne? Klar, wenn er mal durchkommt, dann ist es natürlich immer gefährlich für jeden. Aber der sah auch schon gegen ganz andere jetzt gerade scheiße aus, so in letzter Zeit. Auch schon irgendwie gegen Parker schlecht und weiß ich nicht, gegen diesen, jetzt gegen Shizora verloren hat. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, also und der ist dann auch noch groß dazu, der hat auch noch selbst Reichweite und einen guten Jab, der Fury. Der kann nicht einfach mal den Jab, der hat da gar keinen großen Vorteil mit. Und dann die Vorteile, durch die Beine, durch die Beweglichkeit, durch die gute Defensive, durch die Kondition, durch dieses Movement. Joshua würde niemals in eine Reichweite kommen, hat keine Kondition. Ich glaube, der würde ganz erbärmlich aussehen gegen Fury. Aber gut, das weiß man halt nicht. Das wäre auch, das sind so geile Matchmakings, die müssen auf jeden Fall kommen. Und egal, wer jetzt da von den beiden gewinnt, den wollen wir dann gegen Joshua sehen. Und es werden egal wer von den beiden, wird trotzdem so oder so ein geiles Duell. Aber natürlich wäre Wilder gegen Joshua irgendwie geiler, weil das halt beides so ultimative Powerpuncher auch sind, ne? Weil da musst du jede Sekunde, wenn du den Kampf guckst, damit rechnen, dass gleich irgendeiner liegt. Das macht so ein bisschen mehr einen Kampf aus, finde ich. Ne? Gegen Fury weiß man halt, das Ding würde höchstwahrscheinlich über die Runden gehen. Gehe ich mal von aus. Das wäre jetzt nicht so...
So spannend.
Nicht, hätte nicht so diesen...
Anders spannend.
Ja, ja, genau. Hätte nicht diesen... Ne, diesen, dass man kein Mal blinzeln darf so. Ja. Beim Kampf. Das hätte dann eher was von Wilder gegen Joshua. Aber ja. Sagt. Also Fury, das wäre sehr interessant. Also... Wie der Joshua sich, wenn er das schaffen würde, hätte er von mir auf jeden Fall riesen Respekt. Aber gut, das sind alles Zukunftsmusik. Konzentrieren wir uns erstmal auf jetzt den Dezemberkampf. Schauen wir mal, was da so abgeht. Das wird interessant genug. Zwei Ungeschlagene gegeneinander. Einer, der den Klitschko auseinandergenommen hat und ja, der andere ist auch noch zu null, ne? Und hat auch schon einiges angestellt aktuell im Schwergewicht. Bin gespannt. Wir werden sehen und nächste Woche, beziehungsweise übernächste Woche, kommt ja dazu dann auch eine Meldung von uns. Und
genau, wir
werden das analysieren.
So ist es. Den nächsten Podcast werden wir alle Voraussicht nach irgendwann ja so am 18., 19. aufnehmen, also in zwei Wochen, und dann werden wir ein wenig ausführlicher darauf eingehen. Das wäre es dann auch für heute gewesen. Und dann sage ich einfach bis in zwei Wochen und Servus.
Ciao.
Tschüss.